Kuckuck, moin, servus und hallo miteinander. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Demokratiereform. Und vorm Mikrofon sitzt wie immer Timo Rieck. Heute diskutiere ich mit Professor Andreas Urs Sommer über sein Plädoyer für mehr direkte Demokratie in Deutschland nach Schweizer Vorbild. Denn dazu hat er ein Buch geschrieben. Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert, warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört. Das ist der Titel. Nun halte ich aleatorische Demokratie bekanntlich auch für eine Form direkter Demokratie, auch wenn nicht immer alle Bürger aktiv beteiligt sind, sondern eben immer nur eine kleine Auswahl. Aber die Ausgelosten sind es eben direkt, ohne dass jemand zwischengeschaltet wird als Repräsentant. Und wenn man das Verfahren tatsächlich anwenden würde, dann wäre auch jeder immer mal wieder irgendwo gefordert, auf irgendeiner Ebene des Gemeinwesens stellvertretend für alle eine Woche lang zu beraten. Das finde ich schon sehr direkt dann. In seinem Buch behandelt Professor Sommer aleatorische Demokratie recht stiefmütterlich, das räumt er in unserem Gespräch auch ein. Das hat allerdings zur Folge, dass er auch kein dezidierter Gegner des Losverfahrens ist und deshalb finden wir in unserer Diskussion sogar eine Möglichkeit, wie man beides vielleicht irgendwie miteinander auch verbinden könnte. Sommer ist Philosoph, forscht und lehrt an der Universität Freiburg im Breisgau. Außerdem ist Professor Sommer Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Die Resonanz auf sein im Herder Verlag erschienenes Demokratiebuch fiel recht schwach aus, wie Sommer in einer nun im März erschienenen Schrift bekundet. Nach seinem ersten Ausflug ins politische Philosophieren, hat er das, glaube ich, genannt, hat er sich nämlich gleich an ein gewaltiges Thema gewagt, den Krieg. Entscheide dich heißt dieses zweite Buch, über das wir im Folgenden aber nicht sprechen, weil es zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht erschienen war. Im Nachwort schreibt Andreas Urs Sommer, und ich zitiere jetzt eine etwas längere Passage: Ich rechnete mit entschiedenstem Widerspruch und entsprechender medialer Aufgeregtheit. War das Buch nicht eine Zumutung? Aber offensichtlich hat es niemand als Zumutung empfunden. Das durchaus freundliche Beschweigen könnte daran liegen, dass in Demokratiefragen zu Recht ja schlechterdings alle mitreden wollen und die eigene Stimme in diesem Stimmengewirr keine gewesen ist, die sich vernehmbar von anderen unterschieden hat. Das freundliche Beschweigen könnte auch daran liegen, dass das in jenem Buch Gesagte derart evident ist, dass niemand zu widersprechen weiß, ohne damit in den Verdacht einer antidemokratischen Gesinnung zu geraten. Zustimmen und loben geht aber auch nicht, da direkte Demokratie in der gegenwärtigen deutschen politischen Landschaft ausgerechnet von den Rechten reklamiert wird. Aber das freundliche Beschweigen könnte schließlich auch bloß daran liegen, dass der Krieg in jenem Buch nicht vorkam und es bei Erscheinen bereits hoffnungslos antiquiert anmutete. Soweit das Zitat aus Entscheide dich, der Krieg und die Demokratie, in dem er auf das vorherige Buch Bezug genommen hat. Mit dem freundlichen Schweigen habe auch ich so meine Erfahrung, und ohne uns Reformer da irgendwie zu wichtig nehmen zu wollen, glaube ich doch zu wissen, dass es schlicht an Erkenntnisdesinteresse liegt, wie bei so vielen anderen Themen auch. Unsere liberale Demokratie, die wird ja wie eine Monstranz durch die öffentlichen Debatten getragen. Jeder, der etwas auf sich hält, fordert, die Demokratie zu stärken, zu schützen, bekundet, welch wertvolles Gut sie sei und natürlich, dass sie von Populisten bedroht sei und so weiter und so fort. Aber was unsere Demokratie nun eigentlich wirklich ausmacht, was sie zum Beispiel von anderen Demokratien unterscheidet, um uns herum und so, das wird kaum diskutiert. Das heißt dann nur, dass wir eben ein ganz tolles Grundgesetz haben, das dem Schöpfer gleich alles wohlgeordnet hat und um das uns die gesamte Welt beneidet, angeblich. Von den Schwächen unserer Demokratie wird nicht gesprochen. Dabei ist die Mängelliste natürlich ellenlang. Man schaue sich nur ein kleines Beispiel mal an, seit wie vielen Jahren der Bundestag an einem neuen Wahlrecht bastelt, um endlich mal wieder verfassungskonform zu werden. Und anlässlich der aktuellen Proteste der letzten Generation gegen die deutsche Klimapolitik, die bisher mit viel Wohlwollen, zumindest aber Verständnis vom Großteil der Medien aufgenommen wird, sei mal angemerkt, dass, was Extinction Rebellion, letzte Generation und andere anprangern, ist nichts anderes als komplettes Demokratieversagen. Mit illegalen Aktionen wollen sie die Politik auffordern, sich an bestehende Verträge zu halten und bekommen dafür Applaus von denen, die sonst jeglichen Zweifel an unserer Organisation von Herrschaft als verfassungsfeindlich ansehen. Das finde ich schon im Moment ein bisschen drollig. Womit wir bei einem zentralen Punkt von Sommer sind: Wie soll demokratisch gerechtfertigt werden, dass unsere Mitgestaltungsmöglichkeiten im Wesentlichen auf die Teilnahme an den Wahlen begrenzt sind. Tja, natürlich, klar, gibt es noch ein paar Chancen, sich einzubringen, wie die Kollegin Katrin Wenzel zum Beispiel in einem Gespräch mit Sommer für den MDR anmerkte. Man kann demonstrieren gehen, Leserbriefe schreiben oder einen Verein gründen. Klar, das ist alles möglich und das kann man alles als Teil bürgerschaftlichen Engagements verstehen. Aber all dies kann nur als PR wirksam werden, als öffentliches Werben. Entweder bei der Exekutive, die dann direkt Dinge macht, die sie vorher gar nicht angekündigt hat, oder eben bei den Mitbürgern, denen dann aber auch nichts anderes übrig bleibt, als all ihre Erkenntnis bei der nächsten Wahl in einem Kreuz für eine Partei zu bündeln. Denn mit einzelnen Meinungsbekundungen und Aktionen direkt für alle bindende Politik zu verändern, ist ja ohne Zwischenschaltung des Souveräns gerade nicht Demokratie, sondern Lobbyismus. Wir bezeichnen es nur nicht so, wenn es für eine aus unserer Sicht gute Sache ist. Nun denn, sprechen wir also über Reformen. Professor Sommer hatte für unseren Austausch genug Zeit, sodass wir am Anfang zunächst mal über seine philosophische Arbeit gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen anregende anderthalb Stunden bzw. weniger, wenn Sie, wie ich, Podcasts mit erhöhter Geschwindigkeit hören, wobei gerade kürzlich jemand bei mir kommentiert hat, ich hätte mir wohl das schnelle Sprechen vom schnellen YouTube-Schauen abgeguckt, was ich allerdings verneinen kann, weil ich nur ganz, ganz selten auf YouTube unterwegs bin. Bibliografische Angaben zu den beiden Büchern von Sommer stehen dann wie üblich im Begleittext zu dieser Folge, den sogenannten Shownotes. Guten Tag, Herr Professor Sommer.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Rieck.
Wir haben uns verabredet, heute über direkte Demokratie zu sprechen, denn dazu haben Sie ein Buch geschrieben, das gerade im Herder Verlag erschien. Das heißt, eine Demokratie für das 21. Jahrhundert, Untertitel, warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört. Mit direkter Demokratie meinen Sie hier vor allen Dingen den Volksentscheid, die Volksabstimmung, das, was wir in Deutschland auf Bundesebene nicht haben. Und als gebürtiger Schweizer ist da sicherlich die Schweiz eben Ihr Vorbild. Für mich ist ja die aleatorische Demokratie auch eine direkte Demokratie, weil wir keine Repräsentanten zwischenschalten, aber das werden wir sicherlich gleich noch diskutieren. Sie sind Philosoph und arbeiten als Philosophieprofessor an der Universität in Freiburg mit dem Schwerpunkt Kulturphilosophie. Herr Professor Sommer, was hat es damit auf sich? Was ist Kulturphilosophie? Was macht ein Philosoph den ganzen Tag?
Tatsächlich ist es so, dass der Schwerpunkt Kulturphilosophie ist, was mir größtmögliche Lizenzen gibt, denn ich weiß noch immer nicht so recht, was eigentlich Kulturphilosophie bedeutet. Hoffe, dass ich die nächsten 20 Jahre noch darüber nachdenken kann, um dann am Ende meines Denkerlebens vielleicht eine Antwort darauf zu haben. Aber tatsächlich ist die Philosophie einerseits natürlich eine akademische Disziplin, die sich mit der Geschichte, insbesondere der Problemgeschichte des Denkens beschäftigt, also gerade im Studium wird natürlich vieles angeboten, was die Denker und gelegentlich auch die Denkerinnen der Vergangenheit betrifft, was sie umgetrieben hat, ihre Probleme und ihre Antworten. Andererseits ist Philosophie aber auch etwas, was eigentlich alle angeht. Deswegen hat die akademische Philosophie auch so eine Art Zwitterstellung. Einerseits ist sie eine akademische Disziplin, wie jede andere auch. Auf der anderen Seite aber sollte sie auch immer auf dem Markt sein, auf der Straße sein, denn philosophische Fragen in einem weiteren Sinne beschäftigen uns Menschen eigentlich alle, egal ob wir nun Philosophie studiert haben oder es nicht getan haben. Und diese Zwitterstellung oder Doppelstellung der Philosophie versuche ich auch in meiner Amtsführung, wenn man so sagen darf, auszufüllen. Das heißt einerseits natürlich akademisch zu arbeiten, Wissenschaftliches für die Kolleginnen und Kollegen zu produzieren, mit Studentinnen und Studenten intensiv mich auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite aber denke ich, dass eben die Philosophie auch in der Öffentlichkeit sichtbar sein muss und das Büchlein, das Sie schon angekündigt haben, ist auch nicht ein politikphilosophisches Fachbuch für die Fachkolleginnen und Fachkollegen, sondern etwas, was durchaus sich als Intervention versteht im gegenwärtigen Diskurs. Es ist gewissermaßen mein erster Ausflug ins politische Denken, zumindest öffentlich. Ich habe andere Schwerpunkte gehabt, denke aber, dass wir auch als Bürger und Bürgerinnen dazu aufgefordert sind, uns über die eigenen Bedingungen der Möglichkeit, im Raum des sozialen Gedanken zu machen. Das heißt, darüber Gedanken zu machen, was denn eigentlich unsere Gesellschaft sein soll, wie wir uns politisch organisieren wollen. Und da darf auch der Philosoph gelegentlich etwas dazu sagen.
Und in Abgrenzung zu den Soziologen, die beschreiben ihre Arbeit ja auch manchmal so, dass ihr Labor quasi die Straße sei. Sobald sie aus dem Haus gehen oder vielleicht auch schon davor, geht die Arbeit los. Ist der Unterschied, dass Sie sagen gerade, wie wir zusammenleben sollen, wie wir das gestalten sollen, dass Sie so mehr über die Möglichkeiten nachdenken und forschen und die Soziologen mehr gucken, wie es tatsächlich ist, oder wo würden Sie das abgrenzen?
Tatsächlich haben die Soziologen gewissermaßen die Gesellschaft als ihr Forschungsfeld, wohingegen die Philosophen und Philosophinnen doch eher die Gesellschaft insgesamt als etwas verstehen, mit dem sie unmittelbar interagieren. Natürlich gibt es auch engagierte Soziologen und Soziologinnen, selbstverständlich. Auf der anderen Seite aber ist die Philosophie etwas, was jetzt nicht die Generalthese über das Sein der Gesellschaft formuliert, sondern etwas, was die Irritation der gesellschaftlichen Normalität sucht, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, Philosophinnen und Philosophen haben eher die Aufgabe, im gesellschaftlichen Diskurs ungewohnte Perspektiven einzubringen. Sie hatten vorhin schon gesagt, die Sache mit der direkten Demokratie ist etwas, was nicht unbedingt in Deutschland im Augenblick mehrheitsfähig zu sein scheint. Darüber sprechen wir noch. Das heißt, Philosophinnen und Philosophen sind gut beraten, nicht einfach nur hinzugehen und zum Beispiel normativ zu formulieren, ja, das soll jetzt sein in einer Gesellschaft, ob die das besser wissen als alle anderen Menschen, das sei mal dahingestellt, sondern sie sollten versuchen, sozusagen den schrägen Blick zu kultivieren, die Sache von einer anderen Seite zu betrachten, die Irritation in die Normalität und das scheinbar Alternativlose hineinzutragen.
Konkret sind Sie auch noch Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar. Können Sie uns dazu in einem Satz sagen, was man da macht als Leiter dieser Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar?
Der Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat die Aufgabe, die Werke, die Nietzsche publiziert hat und zur Publikation vorbereitet hat, einer umfassenden Kommentierung zu unterziehen. Das heißt, wir tun so, wenn wir Nietzsche lesen, was viele Menschen auch außerhalb der Universität tun, weil er ein elektrisierender Autor ist, wir tun so, als habe er uns Antworten auf unsere Fragen gegeben, was so nicht ganz stimmt. In diesem Kommentar versuchen wir herauszustellen, was denn eigentlich die Kontexte sind, aus denen heraus er philosophiert, wie das genau funktioniert mit seinen Texten, wie die aufgebaut sind, was die Argumentationsstrategien sind, welche rhetorischen Mittel er anwendet, welche Quellen er benutzt, in welchem Diskussionsfeld er sich bewegt hat. Das soll die Texte transparent machen. Mit anderen Worten, der Nietzsche-Kommentar, den wir verfassen, ist ein Hilfsmittel für interessierte Leser und Leserinnen Nietzsches, den man ganz punktuell im Übrigen auch benutzen kann. Also wenn man jetzt irgendwo im Abschnitt 25 menschliches Allzumenschliches etwas nicht klar ist, dann kann man zum Nietzsche-Kommentar greifen und hoffen, dass das auch lesbar ist. Klammerbemerkung, der Nietzsche-Kommentar ist demnächst auch online kostenlos für alle verfügbar auf der Homepage der Greuther Verlages.
Sehr schön. Aber bevor ich mit dem Kommentar beginne, muss ich ja vielleicht erstmal die Originalliteratur lesen. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der sagt, ach, Nietzsche und die ganzen großen Philosophen, und der ist auch schon seit über 100 Jahren tot, 122 Jahre jetzt. Was würden Sie empfehlen als Einstiegsliteratur, wenn sich jemand herantrauen möchte an den elektrisierenden Denker?
Ich glaube, dass Die fröhliche Wissenschaft ein ganz guter Einstieg ist. Ein Werk von 1882, revidierte Ausgabe 87. Nietzsche sozusagen in seiner ganzen Bandbreite als jemand, der eigentlich keine Antworten, sondern unglaublich viele Fragen hat. Und die Fragen sind es vor allen Dingen auch, die uns heute noch etwas angehen, während so die großen Stichworte, die die meisten noch im Hinterkopf haben, Wille zur Macht, Übermensch und dergleichen mehr, ewige Wiederkunft desgleichen, diese Dinge sind als Antworten uns vielleicht nicht mehr so recht plausibel. Aber er ist tatsächlich einer der großen philosophischen Irritationskünstler, und in der fröhlichen Wissenschaft können Sie das sehr gut beobachten, auch menschliches Allzumenschliches oder die Götzendämmerung wären Einstiegsmöglichkeiten an anderen Werkenden, wenn man so will. Ich würde eher davon abraten, mit der Geburt der Tragödie anzufangen, Nietzsches philosophischem Erstling, der so ein wenig verquast wirkt auf heutige Leser. während der Zarathustra, also sprach Zarathustra sein, nun ja, prophetisches Werk oder das Werk, wo er einen Propheten namens Zarathustra auftreten lässt, uns heute viele Schwierigkeiten bereitet. Es ist einem sehr hochgestimmten, pathetischen Ton verfasst. Und wenn Sie damit anfangen in der Nietzsche-Lektüre, dann werden Sie vermutlich auch eher sich abgeschreckt fühlen. Also deswegen Einstiegslektüre, Einstiegsdroge, fröhliche Wissenschaft.
Vielen Dank schon mal für diesen Tipp. Um jetzt aber direkt mit einer provokativen Frage anzufangen, ist nicht die Fokussierung, die wir gerade in der Wissenschaft haben und in allen intellektuellen Diskursen, auf einige wenige große Denker per se antidemokratisch? Weil es ja doch immer so wirkt, als ob es eben nur die Großen gibt. Und die haben ja häufig auch nur was gedacht. Also in der Soziologie und eben auch bei mir in der Journalistik ist dann häufig Max Weber so etwas. Und dann heißt es immer, seit Max Weber wissen wir und so weiter. Und ich sage dann gerne provokativ, seit Max Weber wissen wir genau das, was Max Weber gesagt hat. Aber mehr wissen wir auch nicht. Und ist es nicht eigentlich undemokratisch, wenn wir uns auf so wenige Menschen fokussieren und sagen, na, die vier, die kann ich immer zitieren und darum dreht sich das ganze Weltbild und da habe ich, finde ich, immer eine Argumentation und alles andere blendet man ja damit aus, so als hätte es nicht auch ganz viele andere kluge Menschen gegeben, die etwas gesagt haben, über die man vielleicht auch forschen und kommentieren könnte.
Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Insofern können Sie den Nietzsche-Kommentar auch als ein Demokratisierungsunternehmen verstehen. Denn Nietzsche hat selber unglaublich viele Autoren gelesen, die heute keiner mehr kennt, die aber für seine eigene intellektuelle Formierung von zentraler Bedeutung war. Und gerade wenn wir ihn ohne den Kontext lesen, haben wir tatsächlich das Gefühl, naja, er war im Bereich X oder im Bereich Y der Erste, weil wir das Ganze, was dahinter steht, seinen eigenen Kontext gar nicht mehr vor Augen haben. Und der Kommentar versucht dann quasi haarklein zu zeigen, aber hier schließt Nietzsche an diesen Zeitungsartikel an, den er da und da gelesen hat. Dort hat er etwas aufgeschnappt, was ihm ein Freund erzählt hat. An dritter Stelle hat er ein obskures Buch zur indischen Religion gelesen, das zwar eigentlich damals schon nicht wissenschaftlich up-to-date war, aber ihn weitreichend inspiriert hat. Das heißt, diese Fixierung auf den Kanon der großen Männer sind ja meistens die großen Männer, weniger große Frauen in der Philosophie. Diese Fixierung ist natürlich in sich schon problematisch und entsprechend sind auch die Versuche, den Kanon immer wieder in Frage zu stellen, auch ganz richtig. Im Übrigen auch gerade Nietzsche hat die längste Zeit über nicht zum philosophischen Kanon gehört. Die Philosophen waren die letzten, die sich dann, nachdem eine breite kulturelle Bewegung sich für Nietzsche eingesetzt hat, alle möglichen Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle, die keine Fachphilosophen waren, erst dann nach haben sich die Philosophen dazu bequemt, Nietzsche ernst zu nehmen, der natürlich auch von seiner Profession her als Altphilologe eben eigentlich kein Philosoph war. Und die Philosophieprofessoren haben damit die größte Mühe gehabt. Nietzsche wäre also ein gutes Beispiel dafür, dass der Kanon auch immer wieder aufgeweicht werden kann. Die Autoren, die um 1900 im Kanon waren, insbesondere die aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sind heute nur noch den Spezialisten geläufig, die sich jetzt mit Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts spezieller beschäftigen. Und dass wir diesen Kanon immer wieder in Frage stellen, im Übrigen tun auch gerade die Studierenden das, diese Bewegung als Demokratisierungsbewegung sollten wir unbedingt ernst nehmen. Und dann kann man sehen in der Lektüre, im Seminar, was denn uns noch etwas zu sagen hat. Also um ein Beispiel zu nehmen, ich bin gegenwärtig ein begeisterter Leser der Schriften der Madame du Châtelet, der, wie man immer sagt, ja, Freundin, Lebenspartnerin von Voltaire, aber sie war natürlich nicht nur die Freundin, Lebenspartnerin von Voltaire, sondern Voltaire war der Freund und der Lebenspartner der Madame du Châtelet, die eine ganz eigenständige intellektuelle Persönlichkeit war, die ein wunderbares Buch über das Glück geschrieben hat und dass sie jetzt selbst zu einer prominenten Figur des Kanons aufsteigen kann, des philosophischen Kanons aufsteigen kann, finde ich ein, soll ich sagen, gutes Zeichen in der, nun ja, eben nicht Festgefügtheit dieses Kanons. Und ich würde sagen, der Kanon ist selbst schon eine ständige Diskussionsveranstaltung, wo Leute aufsteigen und wieder verschwinden und die wenigsten halten sich quasi über die Jahrtausende. Man wird mal sehen, wie es in 100 oder in 1000 Jahren mit Nietzsche ausschaut. Gewisse Prognose, dass Platon oder Aristoteles da noch irgendwo stehen werden, würde ich wagen, hängt auch mit der Überlieferungslage zusammen. Also gerade was die antike Philosophie angeht, wo die Fokussierung auf diese beiden großen Figuren, um nur mal die beiden zu nennen, schon in der Überlieferungslage halt gegeben ist durch die mittelalterliche Kommentierungsarbeit.
Aber würden Sie schon sagen, dass für den demokratischen Diskurs eine grundsätzliche Trennung zwischen Sprecher und Aussage notwendig ist? Um es wieder provokativ zuzuspitzen, wenn ich jetzt bei Ihnen eine Seminararbeit schreiben würde oder so, wie reagieren Sie, wenn ich dann nicht Nietzsche zitiere, sondern meine Tante Erna, die auch was Schlaues gesagt hat?
Wenn die Tante Erna was Schlaues gesagt hat, dann sollten Sie sie unbedingt zitieren. Es wäre wissenschaftlich unredlich, wenn Sie es nicht tun würden und womöglich so tun, als hätte Nietzsche das gesagt. Es gibt von Friedrich Thorberg ein wunderbares Buch, das Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten über die Tante Jolesch, sozusagen eine idealtypisierte Tantenfigur aus dem jüdisch-osteuropäischen Geistesmilieu. Und die ist genauso zitierbar und wird von Thorberg sehr ausführlich zitiert, wie es ihre Tante Erna ist. Ich würde unbedingt sagen, es kommt auf den Gedanken, das Argument an und nicht auf die Autorität, also Autoritätsbeweise im Sinn, wie Sie es vorhin angeführt haben. Ja, aber Max Weber hat gesagt, oder seit Max Weber wissen wir, Taugen gar nicht sind natürlich dazu da, den Diskurs abzublocken, zu sagen, naja, wenn der große Max Weber das gesagt hat, wenn die große Tante Erna das gesagt hat, dann ist halt hier Schluss. Und ich meine, Sie kennen das gerade auch, was die Tante Erna angeht, aus dem familiären Kontext, wo es ja mitunter solche Figuren gibt, wo man sich dann darauf beruft und dann ist tatsächlich Schluss, wenn eben die Tante Ernas gesagt hat, wenn sie die Familienautorität, das Familienorakel darstellt. Also ich würde sagen, dass Autoritätsbeweise jetzt innerhalb der akademischen Philosophie doch eigentlich verpönt sind. Das ist, wenn Sie so wollen, ein scholastisches Verfahren, wo es dann bestimmte Hierarchien der Autoritäten gibt und zuoberst die Bibel steht und dann der Kirchenvater August Augustinus kommt und dann sozusagen nach unten hin die verschiedenen Autoritäten hierarchisiert werden mit dem bloßen Argument, X hat gesagt, ist kein Argument vorgebracht, sondern es kommt darauf an, was X gesagt hat, dann schaut man sich das an. Und ich gehe davon aus, dass auch Tante Erna gelegentlich dummes Zeug sagt, das gilt für Nietzsche und andere Philosophen auch.
Auch. Wunderbar. Ihr Buch trägt, wie gesagt, den Untertitel Warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört. Bevor wir zu diesem Warum kommen, würde mich interessieren, als sozusagen große Klammer über das Ganze, wenn man solche Bücher schreibt, was soll geändert werden, was soll sich ändern Ihrer Ansicht nach, was ist das Problem, das es zu beheben gilt?
Tatsächlich glaube ich, dass wir in einer ganz merkwürdigen politischen Zwischenlage sind, von der wir gelegentlich so tun oder die wir so schönreden, als ob das das geschichtliche Optimum wäre. Als merkwürdige politische Zwischenlage würde ich es beschreiben, dass man uns als Bürgerinnen und Bürger einerseits absolute Mündigkeit und absolute Entscheidungskompetenz zutraut. Wir sind seit der Aufklärung nach und nach so sozialisiert worden, dass wir selber die Individuen sein sollen, die über politische Fragen, Fragen, die Gesamtheit unserer Gesellschaft angehen, ganz allein und nur im Gebrauch unserer eigenen Vernunft, vielleicht im Austausch mit anderen, aber nicht einer Autorität hörig entscheiden müssen. Das ist die eine Seite, dass wir so sozusagen als aufgeklärte Menschen sozialisiert werden. Das andere, sehr merkwürdige ist, und das meine ich mit dieser Zwischenstellung, in der wir uns geschichtlich irgendwie befinden, man traut uns als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger ganz offensichtlich dann konkret nicht zu, die politischen Entscheidungen zu fällen, die das Gemeinwesen im Ganzen angehen, sondern man erwartet von uns, dass wir irgendjemanden delegieren, eine Stellvertretung installieren, die für uns die Entscheidungen trifft. Und wir haben nur alle paar Jahre mal die Gelegenheit, unsere Vertreter für Parlamente zu bestimmen. Und die Parlamente bestimmen dann die Regierungen, die am Ende die Entscheidungen treffen. Zumal dann, wenn man auch sieht, dass die Parlamente mitunter nur noch die Funktion haben, Regierungshandeln abzunicken und vielleicht noch wortreich zu kommen. Also meine These wäre, es ist unbedingt erforderlich, unserer eigenen Mündigkeit zu politischem Nachdruck zu verhelfen. Das kann man eigentlich nur tun, indem man uns auch als politische Entscheiderinnen und als politische Entscheider ernst nimmt. Man sollte also anfangen, dieses Zutrauen, das eigentlich in unserer ganzen aufklärerischen Tradition liegt, auch konkret umzusetzen, dass dieses repräsentative System eine Art Bollwerk bildete gegen die Herrschaft des Pöbels, der viel zu vielen und eine typische Erfindung des 18. Jahrhunderts ist, die nämlich gespiesen ist aus der Angst vor dieser möglichen Herrschaft des Pöbels. Das scheint mir offensichtlich zu sein. Ich glaube, dass dieses repräsentative System, das nur auf Stellvertretung setzt, eigentlich unserem, wenn Sie so wollen, Bewusstseins- oder Mündigkeitszustand nicht angemessen ist. Ich würde dann auch behaupten, dass als letztes vielleicht das, was man so gerne als Politikmüdigkeit beschreibt, wesentlich eine Repräsentationsmüdigkeit ist, dass wir müde sind, mit Stellvertretern umgehen zu müssen und uns dann nur die Frage zu stellen, ja, welcher Stellvertreter, welche Stellvertreterin könnte uns denn für die nächsten 4 Jahre in Berlin oder in der Landeshauptstadt vertreten? Und dessen müde zu werden, scheint mir, wie soll ich sagen, eine ziemlich natürliche Erscheinung zu sein.
Aber in der öffentlichen Diskussion wird Demokratie ja meistens immer noch eng geführt auf Wählen. Da kann man dann eben sagen, hier mit Popper oder so, es geht darum, Herrscher gewaltfrei wieder loszuwerden oder auszutauschen. Wir reden von dem Hochamt der Demokratie, wenn irgendwie die Wahl ansteht oder so. Ich kann damit ja nicht so viel anfangen, aber das können wir später noch sehen. Die Frage ist an Sie, wie würden Sie denn griffig sagen, was ist Demokratie oder eine gute Demokratie? Vielleicht soll man es irgendwie erweitern, denn es gibt natürlich viele Formen von Demokratie und alles Mögliche darf sich so nennen. Ich glaube, auch da ist ein absoluter Anspruch einfach schwierig. Aber was sind so Kriterien oder vielleicht auch nur ein Kriterium, wo Sie sagen würden, das ist das Ziel von Demokratie?
Demokratie scheint mir diejenige Staatsform zu sein, in der möglichst viele den gemeinsamen politischen Raum gestalten. Und der gemeinsame politische Raum ist der Raum, in dem wir alle leben. Und die Vorstellung, dass man das delegieren kann an Dritte, scheint mir nur situativ zu greifen. Das heißt, Sie könnten zwar sagen, im Bereich der Rüstungspolitik fühlen Sie sich selbst nicht kompetent, da ist Ihre Nachbarin viel kompetenter, also geben Sie Ihre Stimme in Rüstungsfragen an Ihre Nachbarin ab. Aber prinzipiell glaube ich, dass der gemeinsame politische Raum, der Raum, in dem wir leben, etwas ist, was sich der Delegation entzieht, dass sie sich eigentlich als Bewohner, als Bewohnerin dieses gemeinsamen Raumes der Entscheidung darüber, der Mitentscheidung darüber, wie er gestaltet sein soll, dieser Raum nicht entziehen können oder eben nur partiell und situativ, wenn sie sagen, naja, also an dieser Ecke des Raumes, nehmen wir wieder die Rüstungspolitik, da fühle ich mich jetzt nicht kompetent, da bin ich froh, dass andere sich mehr in die Materie vertieft haben, als ich es tue. Man hat immer darüber gesprochen, dass die Moderne eine Entwicklung hin zu größerer Arbeitsteilung mit sich bringt, dass also dann in dieser Zeit, der Neuzeit ganz allgemein, sich Sphären ausgebildet haben, wo halt dann Spezialistinnen und Spezialisten tätig sind, dass man sagt, ja gut, ich bin jetzt ein schlechter Gärtner, also organisiere ich jemand, der für mich die Gartenarbeit macht, dafür bin ich ein ausgezeichneter Bäcker und gehe davon aus, dass der Gärtner zu mir kommt, wenn er Brötchen braucht. Diese Art der Ausdifferenzierung, glaube ich, ist im ökonomischen Bereich sichtbar, aber die Übertragung dieser Ausdifferenzierung auf den Bereich des Politischen scheint mir nicht wirklich zu greifen, denn tatsächlich ist das Politische das, was uns alle angeht. Und um zur Frage zurückzukommen, Demokratie wäre also das, worüber wir alle befinden sollen, der Raum, den wir gemeinsam gestalten sollen, weil wir eben alle Bewohner dieses Raumes sind. Demokratie als umfassendes Partizipationsgeschehen.
Ja, darum wird sich, glaube ich, gleich auch dann eher die Diskussion drehen, um dieses Partizipationsgeschehen, wie man das organisiert. Vielleicht noch einmal kurz zur Repräsentanz, weil Sie das jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben. Ihr Buch ist ja voller schöner Formulierungen, ich habe eine ganze Liste von Dingen, die man gut zitieren kann. Und einmal sagen Sie zum Beispiel, ein pädagogisch-paternalistisches Verständnis von Repräsentation scheint dabei noch heute vorzuherrschen. Die Abgeordneten repräsentieren das Volk, weil sie wissen, was für das Volk gut ist. Ich stimme Ihnen in all Ihren Beobachtungen und Diagnosen, was das angeht, da völlig zu und kann eigentlich sozusagen als demokratische Legitimation für das Ganze nur erkennen, solange jemand sagt, es ist anders nicht organisierbar. Wir kennen das aus Beteiligungsverfahren, als zum Beispiel der erste bundesweite Bürgerrat stattgefunden hat, der ja sich just um Demokratie gedreht hat. Und da hat der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sehr deutlich gesagt, der Schirmherr von dem Ganzen auch war, die Entscheidungen treffen selbstverständlich wir Politiker. Und da kam also gar nicht irgendwie die Argumentation von wegen, das geht technisch nicht, was ihr da macht, sondern es war ganz klar sozusagen, wir haben die Macht, wir sind ja dafür schließlich gewählt, dafür sind wir da. Und sehen Sie das auch in diese Richtung oder wie glauben Sie, hat sich das entwickelt, dass wir diese Repräsentanz haben und auch heute sagen, nur über diese Repräsentationsformen können wir eigentlich Demokratie realisieren?
Mir scheint eben es nicht plausibel anzunehmen, dass es nur so organisierbar sei. Wenn Sie sich semidirekte Demokratien wie etwa die Schweiz ansehen, wenn Sie feststellen, dass es sehr wohl an vielen Abstimmungswochenenden im Jahr möglich ist, die nötige Anzahl von Abstimmungszetteln zu drucken, im Übrigen auch das Ganze digital aufzugleisen, auch wenn das in der Schweiz jetzt gerade ausgesetzt ist. Das heißt, das zu organisieren im Sinne von, wir legen zum Beispiel ein bestimmtes Quorum fest, der für Volksentscheidungen notwendig ist, also eine bestimmte Anzahl von Unterschriften, die gesammelt werden müssen, um etwas allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Abstimmung vorzulegen. Solche Verfahren wird man selbstverständlich etablieren müssen, aber technisch ist es überhaupt kein Problem, anstatt 4 Millionen Stimmzettel, 60 Millionen Stimmzettel zu drucken und die zu verschicken, es sei denn, man ist gerade in Berlin, aber das ist natürlich ein Sonderproblem, das uns jetzt hier vielleicht nicht beschäftigen muss. Also in anderen Teilen dieser Republik, glaube ich, wäre das ohne weiteres möglich, wenn es vielleicht auch in der Hauptstadt nicht geht. Aber ich sehe überhaupt keine, wie soll ich sagen, verfahrenstechnischen Hürden, die einer direkt partizipatorischen Demokratie prinzipiell entgegenstünden. Natürlich wären es selbstverständlich andere Verfahren. Und die Vorstellung, dass gewählte Repräsentanten entscheiden müssen, ist keine geoffenbarte. Es ist überhaupt nicht so, dass es irgendwo in der Natur des Menschen oder auch in der Natur des demokratischen Gedanken so festgelegt wäre, sondern es ist halt eine Form des auch historisch berechtigten Kompromisses zwischen, wenn man so will, oligarchisch-aristokratischeren Regierungsformen und einer Radikaldemokratie, wo tatsächlich dann womöglich die Mehrheit die Minderheit tyrannisiert und man hat, wenn man in Deutschland darüber spricht, auch immer wieder das Argument, ja, ist denn, wenn die direkte Demokratie kommt, käme nicht die Tyrannei der Mehrheit da? Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Ich glaube das eigentlich nicht, auch wenn es natürlich prinzipiell nicht ausgeschlossen ist. Und das Verfahren der Bürgerräte, auf das Sie zu sprechen gekommen sind, ist natürlich auch in gewisser Weise eine Verlegenheitssache. Ich finde alles gut, was zu mehr Partizipation führt. Insofern, wenn Sie mir auch gar keinen Gegner von Bürgerräten finden. Aber genau diese Halbheit, Bürgerräte zu aktivieren, aber ihnen dann keine Entscheidungskompetenzen zuzubilligen, sondern zu sagen, ihr könnt da diskutieren, worüber ihr wollt, aber am Ende entscheiden wir und am besten diskutiert ihr ohnehin nur über das, was wir auch mittragen können als gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Ich würde das auch noch hinzugefügt, auch nicht sagen, dass wir jetzt Parlamente oder dergleichen abschaffen sollen, überhaupt nicht, nur die Drohmacht der Bürgerinnen und Bürger als Gesamtheit würde ich unbedingt aufrechterhalten wollen, also dass sie ein Parlament haben, das zum Beispiel Gesetzesvorlagen beschließt, aber immer damit rechnen muss, dass ein paar Leute nicht damit einverstanden sind, wie der Bundestag oder der Landtag das entschieden hat und dann dazu übergehen, Stimmen zu sammeln von Bürgerinnen und Bürgern, um eine Abstimmung über dieses Gesetz herbeizuführen. Das heißt, dass Stellvertretung durch Parlamentarierinnen und Parlamentarier stattfinden kann, aber diese Stellvertretung eben immer wieder revoziert werden kann durch die direkte Entscheidung, ist eine vielleicht für Berufspolitiker, das ist sowieso eine seltsame Spezies, für Berufspolitiker traumatisierende oder narzisstisch kränkende Gegebenheit. Aber wenn sich dann jemand in einer direkt partizipatorischen Demokratie fürs Berufspolitiker-Dasein entschiede, müsste sie oder er mit dieser wahrscheinlichen Kränkung, nicht nur potenziellen, sondern sehr wahrscheinlichen Kränkung, nämlich eben im Rat so entschieden zu haben und dann von den Stimmbürgerinnen und den Stimmbürgern zurückgepfiffen zu werden, auf diese narzisstische Kränkung einstellen müssen. Das wäre ein Politiker-Dasein unter anderen Bedingungen. Ich finde auch die Unterscheidung zu sagen, naja, was macht die Politik, was man jetzt so hört, macht sie das Richtige? Und die Vorstellung, dass wir der Politik ausgeliefert sind, eine sehr seltsame Vorstellung. Politik müsste das sein, was wir alle tun. Und dann haben wir ein paar, die das sozusagen hauptamtlich tun, weil wir sie an die oder jene Stelle gesetzt haben. aber sie sollten das nicht stellvertretend für uns tun, sondern wir sollten das als Bürger und als Bürgerinnen sollten das politische Heft in der Hand behalten oder in die Hand bekommen dürfen.
Aber schreit das nicht geradezu danach, doch noch deutlicher die Machtfrage zu stellen? Und auch, ich sag mal, jetzt vielleicht aus philosophischer Sicht und mit Blick auf die Geschichte der Menschheit, zumindest auch die Ideengeschichte der Menschheit, zu sagen, naja, wenn ich mir das angucke, ich betrachte das ja jedenfalls als Biologe so, wir haben eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine Abfolge von Herrschaftskämpfen. Und das, was wir in Geschichte lernen, ist im Wesentlichen Herrschaft und Niedergang von Herrschaft, sodass es also überhaupt nicht sozusagen verfassungsfeindlich oder so ist, wenn man sagt, ich möchte darüber nachdenken, ob man das nicht anders organisieren kann. Und Sie sagten, Sie möchten das Parlament nicht abschaffen, das möchte ich auch nicht, ich möchte es allerdings anders organisieren, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, aber ich habe eine Idee, wie das ohne Parlament geht, würde ich sagen, ich möchte es mir zumindest anhören, denn auch das Parlament ist nicht geoffenbart, wie Sie, glaube ich, vorhin gesagt haben, sodass wir sagen müssten, es geht nicht anders, die Welt ist nur mit einem Parlament machbar. Also die Frage war, ist es nicht angesagt, eigentlich mehr Machtkritik, mehr Herrschaftskritik zu stellen? Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir in so einer Phase sind, wo das alles, was irgendwie ein bisschen machtkritisch gesehen wird, in so eine Schwurbler-Ecke oder in irgendwie abgedrängt wird und nach dem Motto, das Setting, wie wir es haben, ist gut und richtig. Und das finde ich halt immer schon alleine empirisch ein bisschen fragwürdig, weil ich mich immer frage, warum Menschen glauben, dass ausgerechnet sie gerade in der Epoche sind, wo sie alles richtig machen und alles vor ihnen falsch war.
Da würde ich zustimmen. Natürlich ist die Ängstlichkeit, über das Grundlegende im politischen Gefüge zu reden, in der Bundesrepublik Deutschland aus bekannten historischen Gründen ganz besonders groß. Und dass es dann gleich heißt, wenn man mal eine Idee hat, die vielleicht spinnert anmutet, das bedroht aber die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist im politischen Diskurs tatsächlich so. Da würde ich auch zu etwas mehr Entspanntheit raten. Und zur Bereitschaft, sich auf Experimentelles einzulassen. Andererseits bin ich, was die Wandlungsfähigkeit dieser Demokratie angeht, durchaus optimistisch, denn auch das Grundgesetz, wie wir es haben, ist in den Paragraphen, die von der Ewigkeitsklausel geschützt sind, ja schon doch ziemlich weitgehend. Also die Möglichkeit bundesweiter Volksentscheide ist im Paragraph 20 des Grundgesetzes als Möglichkeit vorgesehen. Es ist bekanntlich nicht ausgeführt in der auf die Grundgesetzgebung folgenden Gesetzgebung. Aber die Möglichkeiten sind auch mit der uns zur Verfügung stehenden Verfassung gegeben. Was die grundsätzliche Beobachtung angeht, dass politische Systeme stets in der Wandlung begriffen sind, das ist natürlich so und dass natürlich diejenigen, die sich in einem bestimmten System wohlfühlen, versuchen es zu erhalten, ist auch vollständig in Ordnung. Aber ich würde eben auch sagen, Politik hat das nicht mit den letzten, sondern mit den vorletzten Dingen zu tun. Insofern sind Offenbarung und Hochamt, was Sie vorhin ansprachen, auch die völlig falschen Kategorien. Ich bin als reformiert sozialisierter Pfarrersohn Hochämtern gegenüber ja ohnehin ausgesprochen skeptisch. Ich glaube nicht, dass wir in der Demokratie Hochämter brauchen und Offenbarung brauchen wir ganz bestimmt nicht. Das heißt, wir sollten der Experimentlust und der Experimentierbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger auch eben im Raume des politischen Denkens durchaus mehr Kredit einräumen, als wir es tun und nicht alles, was eben, sagen wir mal, grundsätzlich Institutionen in Frage stellt, ist deswegen schon ein verfassungsfeindlicher Umtrieb, wo man dann die entsprechenden Dienste dafür aktivieren muss, damit hier den Anfängen, den sogenannten, gewährt wird. Also sehr viel mehr Entspanntheit scheint mir da auch möglich zu sein. Im Gegenteil, ich würde sagen, das System, das politische, wie wir es haben, ist eigentlich so konsolidiert und so sicher auf den eigenen Füßen, dass gerade jetzt auch Möglichkeit der Veränderung gegeben sind. Also es ist nicht ein völlig zersetztes System, das eine Umgestaltung in die eine oder andere Richtung per se schon erzwingt, sondern dadurch, dass diese Konsolidierung da ist, kann man quasi von sicherem Boden aus auch Neues erproben. Die Bürgerräte waren so etwas oder sind so etwas. Ich würde sagen, das geht im Blick auf die Entscheidungsinkompetenz dieser Bürgerräte für mich zu wenig weit. Aber es würde meines Erachtens überhaupt nichts dagegen sprechen, gerade mit diesem konsolidierten System es mal zu probieren, zu schauen, wie sieht es denn aus mit bundesweiten Volksentscheiden. Wichtig dabei ist, dass auch noch gesagt, dass das nicht einmalige Ereignisse sind, in die man dann alles Mögliche hineinprojiziert. Denken Sie an Brexit, denken Sie an Stuttgart 21. Wenn man das alle 20 Jahre mal macht, dann wird über alles Mögliche implizit abgestimmt, nur nicht über das, was eigentlich zur Abstimmung steht. Das heißt, wenn man so etwas macht, muss man von vornherein auf eine gewisse Regelmäßigkeit stellen, damit klar ist, okay, heute stimmen wir über 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ab, morgen stimmen wir über das neue Bürgergeld ab. Am übernächsten Wochenende ist es die feministische Außenpolitik, über die wir abstimmen. Ja. Und das sind drei verschiedene Geschäfte und ich glaube, wir sind alle mündig genug, um die Geschäfte, wenn man sie uns vorlegt oder wir sie uns selber vorlegen, auch tatsächlich befinden zu können, was uns natürlich nicht heißt, dass wir irgendwie das Volk oder so in irgendeiner Form eine Einheit bildet oder unfehlbar wäre. Das wäre auch wieder so ein theologischer Begriff wie die Offenbarung und das Hochamt. Keineswegs, sondern eine Entscheidung ist immer eine, die gültig ist, bis man sie wieder revidiert. Und in der Schweiz hat es vier Abstimmungen gebraucht, bis das Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Also ist auch kein Beweis per se für politische Weisheit, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern mehr zutraut, dass die damit mehr Weisheit entscheiden, ist nicht garantiert.
Aber die Frage ist ja eben, wer entscheidet wiederum, was die Weisheit ist? Also der Brexit wird ja immer als Beispiel angeführt gegen Volksabstimmungen. Ich halte das für absurd und zwar aus dem einfachen Grunde, dass nun mal, wenn es auch eine knappe Mehrheit war, aber eine Mehrheit nun mal dafür war und auch spätere Umfragen immer gezeigt haben, das ist so. Das Problem ist nur, dass uns nicht gepasst hat, also uns in Deutschland und in dem Rest der Europäischen Union nicht gepasst hat. Aber das spricht ja gerade demokratisch nicht dafür, dass die Bevölkerung Großbritanniens nicht entscheiden soll, wie sie möchte. Also das finde ich das eine, dass wir immer aus unserem Blickwinkel gucken, gilt übrigens auch für Wahlen. Ich sage mal Stichwort USA und Trump. Es scheint ja hier vielen politischen Kommentatoren einfach nicht in den Kopf zu gehen, dass dort Menschen diesen Präsidenten gewählt haben und dass er eben nicht von Aliens dahin gesetzt wurde und dass das einfach nur sozusagen eine böse Macht ist, die da gewirkt hat. Und das andere ist, dass man ja auch immer sagen muss, was sind eigentlich die großen politischen Wirkungen, die es gibt, die wohl überwiegend nicht von Volksentscheiden gekommen sind. Also ob wir auf deutsche Kriegsbeteiligungen gucken, ob wir gucken, was rund um Corona passiert ist weltweit, ob wir gucken, was jetzt mit Sanktionen, Ukraine-Krieg ist und so weiter. Also ganz, ganz große Dinge, die auf der Welt passieren, passieren ja nicht über Volksentscheide, sondern mit einem, naja, also da muss man schon ein bisschen Fantasie mitbringen, um die Legitimationskette zu bilden von, im grünen Parteiprogramm steht, wir werden Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete unterbinden zu, wir müssen ganz besonders viele Waffen in Kriegs- und Krisengebiete liefern. Man kann das alles irgendwie immer begründen, aber zu sagen, das ist genau, was der Wähler in dem Moment gesagt hat, dann muss man schon ein bisschen viel Exegese oder so betreiben, glaube ich. Also das als, nur weil das Stichwort Brexit immer wieder kommt, wenn es um direkte Demokratie geht, als warnendes Beispiel, das darf doch alles nicht sein. Ich finde, warum darf das nicht sein? Weil eine Bevölkerung muss entscheiden können, wie sie will. Dass das besser geht als mit knappen Mehrheiten, das ist ja eben eine ganz andere Geschichte. Und das ist ja im Zweifelsfall auch der Punkt, warum ich dafür ein anderes Verfahren bin. Ich wollte noch mal ganz kurz drauf kommen. Sie haben gesagt, es ist komisch, wenn wir die Politik sagen und die so abgrenzen. Und Sie haben in Ihrem Buch auch den Satz stehen, der Staat, das Gemeinwesen ist nichts anderes als die Partizipation seiner Bürgerinnen und Bürger. Ich stehe auch seit einiger Zeit an dem Punkt, dass ich denke, wir müssten einfach auch solche Begrifflichkeiten eliminieren. Der Staat ist doch eigentlich nur eine Chiffre, um Machtverhältnisse zu verschleiern. Es fällt schwer, weil ich mir dann ständig Mühe geben muss, jemanden zu benennen. Es ist sehr einfach zu sagen, der Staat will, der Staat kassiert die Steuern, der Staat verteilt. Aktuell, der Staat zahlt hier die Energiekosten und so weiter. Alles macht der Staat, der Staat, der Staat. Und ich denke mal, der Staat, wer ist denn der Staat? Der Staat ist doch ein gar nichts. Der Staat kann nicht reden, schreiben, lesen, nichts. Ja? Also, es geht um einzelne Menschen. Und dann ist es nämlich schon viel spannender zu sagen, ja, ist der Staat jetzt der Bundeskanzler oder ein Ministerpräsident, ein Parlament, also ein Teil des Parlaments, ja, eine Fraktion und so weiter, wenn ich mir diese Mühe mache, zu gucken, um wen geht es da eigentlich wirklich? Anstatt, dass wir eben sagen, ganz simpel ja immer, die Macht hat der Staat. Das geht ja hin bis zur körperlichen Gewalt, ne? Also wo es heißt, das ist das Gewaltmonopol des Staates, wo man sagen muss, ja, aber in Wirklichkeit meinte, es ist das Recht des Polizisten drauf zu dreschen und das Verbot für mich, mich zu wehren. Ja, wir wissen, dass der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nochmal verschärft worden ist. Das heißt, wenn ich nur irgendwie mit den Armen probiere, irgendwie Luft zu bekommen, dann gilt das heute ja schon als Widerstandshandlung. Also das ist ja das Setting, was wir haben, was wir verklausulieren, indem wir sagen, der Staat. Das ist jetzt eine Position von mir und ich möchte Ihnen die nicht unterschieben, aber ich wollte sozusagen nur anknüpfen an Ihren Punkt, dass Sie sagen, warum tun wir eigentlich so, als ob die Politik was anderes wäre als das, was wir machen. Und ich finde vielleicht noch weitergehend auch diese ganzen Begrifflichkeiten wie der Staat, das sind doch wir.
Tatsächlich sind wir das und wollten wir sein. Es zeugt ja von einer gewissen und in der Tat womöglich problematischen Entfremdung, dass wir vom Staat so reden, als ob das das andere sei. Das natürlich impliziert, dass wir da die Kontrolle nicht haben, sondern dem Staat in irgendeiner Weise ausgeliefert sind. Wer immer, wie Sie ganz zu Recht fragen, dann am Ende mit dem Staat assoziiert wird, ob das bestimmte Instanzen sind, die normalerweise sich die Zuschreibung gefallen lassen müssen, sie seien der Staat oder die Handhabe des Staates, die rechte Hand oder auch die linke des Staates. Aber wir können uns, glaube ich, auch wenn wir so reden, nicht von der von Ihnen ja schon formulierten Erkenntnis dispensieren, dass der Staat nur wir alle sein können und dieses Reden von dem Staat, der uns gegenübersteht, ja nur eine Umschreibung der eigenen Ohnmacht ist. Ich würde unbedingt sagen, der Staat müssten wir alle sein und wenn wir alle das sein müssen, dann müssen wir auch alle den Staat mitgestalten können. Das heißt natürlich nicht, dass der Staat am Ende dann dieses wir alle, dieses Partizipationsgefüge so funktioniert, wie Sie und ich das wollen, weil womöglich viele andere es nicht so wollen, wie wir das wollen. Da muss man sich auch immer wieder darauf einstellen. Das ist auch im Übrigen der Punkt, warum ich nicht so recht an die Tyrannei der Mehrheit glaube, weil ich feststelle, dass unsere Kultur sich ja so weit diversifiziert hat, dass wir alle sehr ausgeprägte Individuen sind, die sich nur schwer noch mit Gruppen- und Klassenzugehörigkeiten fassen lassen, während unsere Ururgroßeltern vielleicht noch sich ganz selbstverständlich als Teil der Arbeiterklasse oder des Bürgertums oder so verstehen konnten, ist diese Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen viel, viel fluider geworden. Wir sind punktuell zugehörig, wir sind nach Wahl zugehörig, also nach unserer eigenen Wahl und dann wieder nicht. Und insofern sind wir eine Gesellschaft, diese moderne Gesellschaft, diese Gesellschaft der Jetztzeit ist eine Gesellschaft der Minderheiten. Und das heißt auch, dass die Mehrheiten immer wieder neu gesucht werden müssen. Wenn Sie heute in der Mehrheit derjenigen sind, die dafür sind, dass wir 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung stellen, wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sind Sie morgen vielleicht in der Minderheit, die sagt, wir brauchen eine feministische Außenpolitik und es ist absolut nicht prognostizierbar, ob Sie Mehrheit oder Minderheit am nächsten Tag sind. Ich würde sagen, eine grundlegende politische Erfahrung in dieser Jetztzeit ist es, dass wir eigentlich fast immer davon ausgehen müssen, dass wir in der Minderheit sind und dann versuchen, den anderen zu überzeugen. Ich versuche Sie jetzt von den Vorteilen der direkt partizipatorischen Demokratie zu überzeugen. Sie versuchen mich von den Vorteilen der aleatorischen Demokratie zu überzeugen und dann treffen wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte oder wir sagen, naja, okay, Sie sagen das, ich bin jetzt bereit, mich entsprechend zu verhalten, wenn ich das nächste Mal über ein politisches Sachgeschäft abstimmen muss und Sie sind dann vielleicht bereit, sich das übernächste Mal eher der Position anzuschließen, die ich in dem konkreten politischen Geschäft bevorzuge. Aber es sind keine festen Mehrheiten und Minderheiten mehr. Und das macht es natürlich einerseits schwieriger, andererseits aber verringert es sehr stark die Gefahr, dass wir die einen Teil der Bevölkerung einfach per se ausgrenzen, einen Teil der Bevölkerung immer dazu verurteilen, in der Minderheit zu sein. Man kann natürlich, wenn man jetzt experimentieren würde, was man hoffentlich eines Tages tut, mit stärker direkt demokratischen Mitteln auch entsprechende juristische Bollwerke einbauen. In Deutschland gehört zu den staatspolitischen Heiligkeiten auch das Bundesverfassungsgericht. Und dass man dann sagt, ja, nur Dinge, die das Bundesverfassungsgericht für unproblematisch hält, darf man dem Volk vorlegen. Also Bundesverfassungsgericht würde vermutlich eine Volksabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe ablehnen und dann würde die halt vielleicht nicht vors Volk kommen. Also solche Sicherungen einzubauen wäre durchaus möglich. Klammerbemerkung, in der Schweiz gibt es kein Verfassungsgericht. Es gibt zwar einen obersten Gerichtshof, das Bundesgericht, das aber nicht über die Rechtmäßigkeit, die Völkerrechtsmäßigkeit zum Beispiel oder die Verfassungsgemäßheit von Volksabstimmungen befindet, sondern naja, man muss dann im Einzelfall sehen und gelegentlich sind entsprechende Volksentscheide, die das Schweizer Stimmvolk gefällt hat, auch beim EuGH gelandet. Also Minarettverbot als Stichwort ist es mit der Religionsfreiheit vereinbar, die ja natürlich auch ein hohes international anerkanntes Rechtsgut ist, wenn auch nicht in allen Ländern dieser Welt anerkanntes Rechtsgut.
Also ich bin ja der Ansicht, dass Demokratie in erster Linie eben Herrschaftsbegrenzung oder sogar eigentlich mit dem Ziel der Herrschaftsfreiheit sein sollte. Also wenn man das wörtlich übersetzte, diese Volksherrschaft ernst nimmt, dann finde ich, kann es gerade keine Tyrannei der Mehrheit sein, der ständig wechselnden Mehrheiten, weil dann ja gar nicht das Volk, also sprich die einzelnen Menschen dieses Volkes tatsächlich selbst bestimmen oder irgendetwas entscheiden, sondern sie ständig beherrscht werden von irgendjemandem. Und ich glaube, dass wir dieses ganze Problem von Minderheitenschutz, egal ob jetzt über Wahlen oder direkte Demokratie, gar nicht haben, wenn wir uns vernünftig überlegen, über was können und dürfen wir eigentlich entscheiden. Also sprich, also die alte Idee der Französischen Revolution, ja, dass die Freiheit eben so weit geht, bis ich in die Freiheit eines anderen Menschen eingreife, erscheint mir absolut logisch und dass eigentlich die meisten Probleme, die wir diskutieren, immer von diesem Herrschaftswillen geprägt sind. Ich möchte einen anderen beherrschen. Ich möchte dem anderen vorschreiben, wie er zu leben hat, was er zu tun hat oder so. Und dass man nicht sieht, dass das eben eine Herrschaftsform ist und nicht demokratisch. Und dass das nicht umgekehrt, was häufig falsch verstanden wird, meiner Ansicht nach, ein Ausleben von Freiheiten ist, sondern weil Freiheit gerade die Herrschaftsfreiheit bedeutet, also Herrschaft ist das Gegenteil zu Freiheit, kann ich nicht durch meine Freiheit einen anderen Menschen beherrschen, weil dann beherrsche ich ihn und übe keine Freiheit aus. Was soll das heißen, wenn man sagt, naja, meine Freiheit ist es halt so schnell zu rasen, wie ich möchte und wenn ich da mit anderen auf den Wecker gehe, nein, das ist eben gar keine Freiheit, weil ich beherrsche andere, indem ich ihnen auf den Wecker gehe und was ich jetzt machen müsste ist, ich muss mit dem anderen sprechen und sagen, du, ich würde dir gerne ein bisschen auf den Wecker gehen, weil ich gerne sehr schnell mit meinem Auto hier durchbrettern möchte und dann muss der andere sagen, ja, kannst du machen, ist in Ordnung oder wir machen eben einen Deal, so die üblichen Aushandlungsprozesse und ich habe den Eindruck, dass wir das einfach gerne übersehen und das sehe ich auch ein bisschen kritisch oder würde ich gerne von Ihnen dann noch mehr wissen, weil Sie eben von dieser Pflicht zur Partizipation, zum Beraten sprechen, dazu, dass man sich eben überall beteiligen muss. Und ich mich ein bisschen frage, ob das nicht damit zu tun hat, dass viel zu viele Sachen da im Raum stehen, wo man bei genauer Betrachtung sagen muss, ja, da kann ich gar nicht drüber entscheiden. Und eine Klammerbemerkung muss ich noch machen, weil immer wieder auch die Todesstrafe kommt, wenn es um die direkte Demokratie geht und den Minderheitenschutz. Also ich bin bis heute bekennender Kriegsdienstverweigerer. Ich bin deswegen ganz bestimmt nicht für die Todesstrafe. Aber ich muss sagen, es werden viel mehr Menschen getötet über ein Schnippen mit dem Finger, ja, es müssen mehr Waffen geliefert werden. Also wenn ich das ernst nehmen würde, dass es ein Recht auf Leben gibt, selbst wie schlimm ein Mensch auch ist, dann kann ich doch nicht gleichzeitig sagen, ja, ich muss alle totbomben, egal wer da ist. Also das finde ich also schon immer sehr absurd, dass wir uns da Gedanken machen über die ganz wenigen, für die diese Todesstrafe gelten würden, aber nicht über, das sind ja aktuell, wir reden vermutlich bereits im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine über weit über 100.000 Tote. Und das wird dann so lapidar hingenommen von wegen, naja, ist halt ein Verteidigungsrecht oder so. Also ich will das jetzt nicht weiter diskutieren, sondern nur einfach sagen, ich finde das manchmal schon absurd, wie mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Denn es geht jeweils darum, dass ich dem anderen das Lebensrecht nehme. So, Punkt aus, fertig. Und ich behaupte halt einmal, das darf ich und dem anderen Fall behaupte ich, ich darf es nicht. Und das finde ich nicht immer so ganz stringent. Aber um wieder zu einer Frage zu kommen und vielleicht anhand derer dann auch meine möglicherweise ja Gegenposition zu Ihrer da etwas zu verdeutlichen. Sie sagen, es gibt eine Pflicht, sich zu beteiligen dann, ja? Und Sie haben gesagt, dass durch Volksentscheide und wenn eben sozusagen die Bevölkerung immer wieder nachdenken muss, auch alles in Frage gestellt werden kann. Nichts dauerhaft sicher sein muss, so von wegen, das haben wir jetzt einmal so gesagt, das bleibt auf immer und ewig so. Das hat mich jetzt eben noch nicht so ganz überzeugt. Ich, wie gesagt, würde Ihnen als Gegenthese anbieten, in Wirklichkeit gibt es gar nicht viel, worüber wir gemeinsam reden müssen, wenn wir nur mal stringent das Ganze durchgehen würden. Und dann gibt es natürlich ganz große Probleme oder wir würden feststellen, dass wir Dinge tun, die eben Herrschaft sind, die so nicht gehen. Ein uraltes Beispiel von mir ist schon immer und ewig die Verbrennung fossiler Energieträger. Geht nicht, demokratisch für mich, ging noch nie. Und zwar muss ich dabei nicht ganz so weit in die Zukunft gucken, was die, glaube ich, ein bisschen kritisch sehen, wenn man über künftige Generationen spricht, sondern ich kann das ganz im Hier und Jetzt machen und sagen, ich tue etwas, was Auswirkungen auf andere hat. Ich frage die anderen nicht, ob sie damit einverstanden sind, ob sie mit den Folgen leben wollen. Solange ich das mit denen nicht geklärt habe, kann ich es nicht machen, weil das einfach nicht mehr meine Freiheit ist, sondern meine Herrschaft über andere. Wenn also sozusagen, ich karikiere wieder, meine Urlaubsinsel absaufen durch den steigenden Meeresspiegel, dann ist das eben nicht im Rahmen meiner Freiheit, sondern es ist meine Herrschaft über andere. Also, und damit meine ich nur, wenn man vernünftig sich anguckt, was ist eigentlich alles Herrschaft und wo ist der Bereich, wo ich dann eben mit anderen verhandeln muss. Ich möchte was, du möchtest was, wie kommen wir da zusammen? Dass wir vielleicht gar nicht so unendlich viele Themen ständig haben, als die eben dann ja Berufsparlamente rechtfertigen, so dass man den ganzen Tag neue Regelungen braucht und auch wenn wir das Ganze in Volksabstimmung überführen wollen, dass man sich den ganzen Tag mit dem ganzen politischen Geschehen beschäftigen muss, weil es muss ja so viel entschieden werden und wir müssen so viele Abstimmungen machen. Das, ja, wie gesagt, hat mich noch nicht so ganz überzeugt.
Tatsächlich glaube ich schon, dass wir einiges haben, worüber wir reden müssen, weil tatsächlich die Einschränkungen der eigenen Möglichkeiten da ständig im Raum steht. Also das, was Sie als Konflikt zwischen Freiheit und Herrschaft beschreiben, frage ich natürlich, ob Herrschaft nicht ein Versuch ist, eben Freiheit auszuleben. Dieser Konflikt stellt sich ja tatsächlich in sehr vielen Belangen und stellt sich in gewisser Weise täglich. Also wenn ich das Beispiel wieder der 100 Milliarden Sondervermögen nehme, dann können Sie sagen, ich bin aber in meiner Freiheit als Mensch, der für seine eigene Subsistenz sorgt, eingeschränkt, wenn ich Steuern zahlen muss, die am Ende diese 100 Milliarden ergeben sollen. Oder Sie sagen, Sie sind in Ihrer Freiheit eingeschränkt, wenn Sie eine so schlechte Bundeswehr haben, die Ihre Freiheit verteidigt, dass wenn Liechtenstein einfällt, was die Bundeswehr vermutlich innerhalb von Stunden die Waffen strecken müsste, weil sie keine Munition mehr hat. Sie können das Problem jetzt beim Sondervermögen ganz beliebig ausdifferenzieren, je nachdem, welche Position Sie in der konkreten Frage haben. Aber mir scheint, dass die Frage der feministischen Außenpolitik, das andere Beispiel, das ich gerade ad hoc gewählt habe, natürlich auch sich für Sie stellen kann. Ich würde im Übrigen auch nicht sagen, dass die Außenpolitik dann ein Privileg der Exekutive sein sollte, sondern die Grundlinien der Außenpolitik sollte genauso im Verfügungsbereich von uns allen liegen wie andere politische Entscheidungen auch, weil es natürlich auch da um die Frage von jetzt in der von Ihnen vorgeschlagenen Terminologie von Herrschaft und von Freiheit geht. Und dass wir dann ständig uns in unserer eigenen Freiheit einschränken müssen, um vielleicht unsere eigene Freiheit an anderer Stelle zu bekommen und eben zu sehen, wofür wir zum Beispiel Mehrheiten generieren wollen. Das scheint mir ganz normal zu sein. Ich würde natürlich auch nicht behaupten, dass es sinnvoll wäre, so wie in der athenischen Volksversammlung quasi uns als Bürgerinnen und Bürger permanent und dauernd politische Entscheidungen abzuverlangen. Aber es sollte im Gesetzgebungsverfahren immer die Möglichkeit bestehen, die Drohmacht bestehen, dass die Bürgerinnen und Bürger jederzeit, wenn sie es für nötig halten, eingreifen können. Das heißt, der Gesetzgebungsweg würde immer noch in meinen Überlegungen über Parlamente im Normalfall funktionieren, aber alles, was von einiger grundlegender Relevanz ist oder von dem zumindest einige oder viele Leute davon überzeugt sind, dass es von grundlegender Relevanz ist, müsste man dann zur Disposition stellen. Ich könnte mir also vorstellen, dass das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den 100 Milliarden Sondervermögen größer ist als an der feministischen Außenpolitik und dass dann die feministische Außenpolitik gar nicht vors Volk geht, aber das Sondervermögen es tut oder vielleicht auch umgekehrt. Ich kann jetzt die Stimmungslage und die Bereitschaft, sich zu engagieren für oder gegen das jeweilige konkret nicht abschätzen. Mir scheint aber es entscheidend zu sein, dass die Möglichkeit besteht und dass die Möglichkeit nicht nur theoretisch besteht, sondern dass also die Hürden dann so hoch sind, dass niemand es dazu kommen lässt, also eine, sagen wir mal, ein Quorum von 5 Millionen Unterschriften, um eine Volksabstimmung zu erzwingen, schien mir entschieden zu hoch, um in der Bundesrepublik mit 80 Millionen Einwohnern ein sinnvolles, direktdemokratisches Instrument zu ergeben. Da würde ich mir andere Verhältnisse rein zahlenmäßig vorstellen. Ich glaube aber, dass gerade in der direkten Entscheidung sich dann auch wir alle uns als politische Persönlichkeiten erst formen. Es ist etwas völlig anderes, wenn Sie darüber reden, was die da oben in Berlin oder in der Landeshauptstadt entscheiden, als wenn Sie selber mitentscheiden können. Die politischen Diskussionen unter den Bürgerinnen und Bürgern sind auch, wenn Sie so wollen, viel sachlicher. Das heißt nicht, dass sie unpolemisch sind, überhaupt nicht. Wenn Sie wissen, dass die Entscheidung bei Ihnen liegt, wir können jetzt über diese 100 Milliarden diskutieren und Sie haben Ihre Position, was Rüstungsgüter und Waffenexporte und so weiter angeht, deutlich markiert. Ich könnte, wenn ich jetzt will, eine Gegenposition markieren oder mit Ihnen einverstanden sein, aber weder Sie noch ich haben die Möglichkeit, darüber zu entscheiden im Augenblick, so wie es läuft. Und ich würde sagen, prinzipiell sollten wir nicht nur darüber diskutieren, sondern auch darüber mitentscheiden können. Und wenn genügend Leute der Meinung sind, wir beide, wir müssten darüber mitentscheiden können, dann müsste es auch entsprechend von uns allen entschieden werden. Kann nicht sein, dass nur wir beide meinen, dass man darüber entscheiden müssen und dass wir dann versuchen, Unterschriften für den Volksentscheid zu sammeln und feststellen, also abgesehen von unseren Familienmitgliedern kriegen wir niemanden dazu zu unterschreiben, dann war es halt unser Spleen, was natürlich auch häufig so sein würde, vermutlich, also dass man ein sehr partikulares Interesse hat, von dem man glaubt, das sei allgemein. Das ist auch der Punkt. Ich glaube, man kann nicht von vornherein entscheiden, was jetzt sozusagen als gesamtgesellschaftlich relevant, als politisch für alle relevant angesehen wird, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sich Dinge, die jetzt auf Anhieb vielleicht eher peripher anmuten, zum großen politischen Motivationsanliegen werden. Also ich erinnere an die Bienen in Bayern und auch in Baden-Württemberg, wo viele gesagt haben, die Bienen, was gehen mich die Bienen an? Wo wir aber festgestellt haben, es ist aber ein sozusagen grundlegendes ökologisches Interesse, was sich da mit dem Exempel der Bienen formiert, um eine andere Landwirtschaftspolitik zu befördern oder geradezu zu erzwingen. Das heißt, man kann Dinge zum politischen Anliegen, zur politischen Idee machen, die von vielen geteilt wird, von denen man das vielleicht nicht auf Anhieb sagen würde, dass sie diese Mobilisierungsrelevanz haben. Natürlich kann auch etwas eine Entscheidung zum Symbol werden für andere. Also wenn Sie jetzt an die iranischen Frauen denken mit dem Kopftuch, kann man sagen, Kopftuch, das ist irgendwie vielleicht eine periphere Frage, aber es ist ganz offensichtlich überhaupt nicht für diejenigen, die jetzt bereit sind und Gefährdung ihres eigenen Lebens auf die Straße zu gehen.
Wenn wir aber mal Demokratie mit meinem Ansatz als Herrschaftsfreiheit betrachten, dann provoziere ich gerne auch damit, dass ich finde, dass nicht alle bei allem mitreden können, sondern nur Betroffene. Weil wenn nicht Betroffene mitreden, es ja schon wieder eine Herrschaft ist. Um auf Ihr Beispiel mit den 100 Milliarden zu kommen, finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Sie sagen, man weiß ja nicht, wen es interessiert, weil wir so abstrakt darüber reden, als ob da irgendwo ist halt ein Topf. Und in Wirklichkeit werden Schulden gemacht und man weiß nicht, wer die irgendwann mal zahlen soll oder wen wir enteignen damit oder wie auch immer. Aber in Wirklichkeit würde es doch darum gehen, also ich bin dafür, dass wir eben immer konkret fragen, wer will was, von wem, wofür, warum. Und das müsste ich bei jedem einzelnen Ding fragen und dann stellt sich irgendwann heraus, wer muss da eigentlich miteinander was verhandeln, wer will wen beherrschen oder, also weil ich sage, beherrschen geht nicht, dann muss ich mit dem anderen ins Geschäft kommen, einen Deal machen. Um bei dieser Frage zu bleiben, es gibt denjenigen, der sagt, ich fühle mich nicht sicher genug, ich brauche mehr Waffen. Das würde man jetzt sagen, dann stell halt Waffen in deinen Garten. Das war früher so ein Spruch, lieber eine SS-20 Pershing im Garten als eine SS-20 aufs Dach, so rum war es. Ne? Lieber eine Pershing im Garten als eine SS-20 aufs Dach, so konservativer Friedensquatsch da irgendwie. Also, aber dann muss man sagen, dann musst du dich halt da irgendwie bewaffnen. Man sagt aber pass auf, damit alleine geht's nicht. Ich möchte, dass du mir meine Waffen finanzierst. Dann muss ich sagen, aber das sehe ich jetzt eigentlich gar nicht ein. So, und natürlich weiß ich schon, da geht es ein bisschen weiter, jetzt kommt der Begriff Trittbrettfahrer und so weiter, ne, weil ich will mich da rausziehen als Pazifist und der sagt, aber du profitierst davon. Aber, das brauchen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, das wäre, was die beiden miteinander verhandeln müssen. Und ich finde das eigentlich bei allen Sachen relevant, dass wir uns mal fragen, wer will was von wem, wofür, warum. Wir schmeißen alles in einen Topf, wir sagen immer alle, zum Beispiel, wir zahlen das dann. Stimmt ja gar nicht. Wenn alle alles zahlen würden, dann zahlt ja keiner irgendwas mehr hinterher. Das kann ja nicht stimmen, sondern in Wirklichkeit ist es schon meistens so, dass wir von irgendwelchen Leuten was nehmen und das Geld dann irgendwo anders hinpacken. Und diese Frage stellen wir uns nicht. Ob es jetzt um Kultur geht, ob es um Bildung geht, ob es um den Blumenkübel in der Stadt geht oder so. Und ich finde eigentlich relevant, dass wir das tun. Und dann stellt sich eben die Frage, wer ist betroffen? Wer will da was voneinander? Und die müssen es miteinander klar machen. Das kann deutlich mehr sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Sie haben Stuttgart 21 genannt. Ja, das betrifft sicherlich nicht nur Stuttgart, weil eben auch der Münchner über Stuttgart irgendwo hinfahren will oder weil andere an der Finanzierung beteiligt sind oder wie auch immer. Aber ich muss das einzeln benennen und dann ergibt sich auch erst, über was kann ich eigentlich bestimmen. Also, was weiß ich sag mal, ob da jetzt dann Bäume draußen stehen oder nicht, betrifft mich als Münchner vielleicht tatsächlich nicht. Das müssen vielleicht die Stuttgarter alleine entscheiden. Aber wenn es um die Finanzierung geht und ich tatsächlich einen Teil dazu beisteuern soll, Klammerbemerkung, vielleicht ist aber auch umgekehrt, vielleicht ergibt sich eine Subvention für mich, dadurch weiß ich nicht, das müssen wir alles angucken, dann ergibt sich eben, bei was darf ich eigentlich mitbestimmen? Also sprich, wo geht es darum, dass in meine Selbstbestimmung eingegriffen wird oder ich in die Selbstbestimmung anderer eingreifen will? Und ich finde, das ist der Bereich, um den es in der Demokratie geht, wo wir uns dann zusammentun müssen, weil natürlich leben wir nicht alleine und natürlich sind wir aufeinander angewiesen. Aber wenn wir das erstmal respektieren würden, finde ich, hätten wir wesentlich weniger zu diskutieren, weil einfach Grundlagen klar wären. Im Moment ist es so, dass jeden Tag neue Ideen durch die Medien geistern und auch in jeder privaten Diskussion hört man, meinetwegen kann man das verbieten und das kann man und so weiter. Und ich denke dann ganz oft, ja stopp, mit welchem Recht? Nur weil es dir in den Kram passt, weil du das nicht wichtig findest, es kommt wieder Silvester-Böller-Verbot oder so. Ja, ich habe noch nie geböllert, finde das alles blöd und bin trotzdem absolut gegen ein Böllerverbot, weil ich mich frage, was soll das? Ja, die Menschen müssen 364 Tage im Jahr und so viele Stunden drauf verzichten, sie dürfen es nicht. Und jetzt einmal, und dann sagt ihr, ich brauche es nicht, also verbieten wir das mal oder irgendwie so. Und das ist für mich Herrschaft. Und das ist, die wird nicht besser dadurch, dass es eine Mehrheit ist, die dahinter steht. Und das ist nämlich genau der Minderheitenschutz, den brauchen wir nicht, nur wenn ich sage, ich habe aber irgendwie eine Minderheiten sexuelle Orientierung oder was weiß ich was, und wir suchen uns so 3, 4, 5 Punkte raus, wo wir sagen, da brauchen wir einen Minderheitenschutz, sondern der gilt immer. Also ich muss immer dafür sorgen, dass nicht die Mehrheit die Minderheit tyrannisiert. Sie haben es ja selber, glaube ich, vorhin schon angedeutet, allein schon, weil durch ständig wechselnde Mehrheiten ich ja dann ständig tyrannisiert werde und jeder tyrannisiert wird, weil permanent irgendwie eine Mehrheit sich bildet und die sagt, ja, auf dich können wir jetzt ja gerade einschlagen sozusagen. Also ja, das ist sozusagen meine Klammerbemerkung dazu, ob wir es uns nicht zu einfach machen, wenn wir immer nur von der Abstimmung reden und sagen, ja, wir packen alle hier rein, alle sind stimmberechtigt. Ach so, es sind ja gar nicht alle stimmberechtigt. Na gut, nur die Stimmberechtigten halt, aber die dürfen alle entscheiden und die anderen nicht. Ist ja auch eine Frage, wie kann das eigentlich sein, wenn es um mich als Kind geht oder so. Da gibt es ja auch krasse Beispiele. Da sagt man, ja, Kinder können halt noch nicht abstimmen, ist halt so. Ja, okay, sie können nicht abstimmen in diesem Verfahren, aber es geht doch um sie. Also wollen doch alle anderen über Kinder herrschen oder so. Da muss ich mir doch mal Gedanken drüber machen, wie das funktionieren kann. Also ich habe eben den Eindruck, wir machen es uns da mit dem Wählen immer sehr einfach und im Prinzip dann mit der Abstimmung, mit der Volksabstimmung auch, weil wir das so in einen Topf schmeißen und sagen, na gut, komm, wir lassen jetzt einmal abstimmen, wir haben alle uns ein paar Gedanken darüber gemacht und dann ist der Käse aber auch gegessen.
Der Käse ist natürlich nicht gegessen, weil nach der Abstimmung jeweils vor der Abstimmung ist. Das heißt, Sie haben natürlich dann nicht eine Schweigepflicht für immer, wenn Sie in der unterlegenen Position waren, sondern können versuchen, Ihre Kräfte wieder zu sammeln und sich zu rappeln und das neu anzupacken. Also denken Sie an die Versuche in der Schweiz, die Armee abzuschaffen. Ich glaube, 1989 wurde zum ersten Mal über die Abschaffung der Armee abgestimmt in einem Land immerhin, von dem Max Frisch gesagt hat, die Schweiz hat keine Armee, die Schweiz ist eine Armee. Ein Land also, wo die Armee einen deutlich größeren Stellenwert hatte und hat, als das in Deutschland der Fall ist. Aber dennoch ist ein guter Teil der Bevölkerung nachhaltig bereit, diese Armee zur Disposition zu stellen. Ich würde tatsächlich sagen, dass natürlich jede Entscheidung, egal wer sie fällt, eine Freiheitseinschränkung oder eine Tyrannisierung ist. Und gerade darum, weil wir das wissen, also weil wir wissen, dass es sozusagen am Ende mich in meiner Freiheit womöglich einschränkt, der Unterlegene gewesen zu sein, in welcher Abstimmung auch immer, sorge ich dafür, dass ich selber mit, wenn ich mal in der Mehrheit bin, ich meine, sagen wir mal, Tyrannis in Anführungszeichen natürlich, auf milde Art und Weise ausübe. Und ich würde sagen, die Frage nach der Betroffenheit ist natürlich eine interessante politikanalytische Frage, aber letztlich sind alle diese Entscheidungen, die diesen gemeinsamen Raum des Politischen betreffen. Das heißt, alle, die in diesem Raum sind, sind tatsächlich Betroffene. Und ich würde Ihnen natürlich auch recht geben, dass die Frage der Stimmrechtseinschränkung, ja, dürfen nur Leute, die jetzt zufälligerweise Bürgerinnen und Bürger, im Sinne von Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Land X sind, darüber abstimmen oder alle Bewohner, die eine bestimmte Anzahl von Jahren da schon verbracht hat. Ja, wie sieht es aus mit dem Stimm- und Wahlrecht? Alter, ja, warum 18, warum nicht 16, warum nicht 12, warum nicht 7? Diese Fragen, die muss man sich unbedingt alle stellen. Sie wissen das jetzt doch in vielen Bundesländern auch, das Wahlalter für die Landtage zumindest runtergesetzt worden ist, finde ich eine vollkommen richtige Entwicklung. Jetzt privat sozusagen als Bürger gesprochen. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, jetzt werden die Alten aber tyrannisiert von den Jungen, die jetzt die eigenen Interessen durchbringen. Es ist immer ein Versuch, sozusagen die eigene Freiheit gegen die Freiheit anderer durchzusetzen. Und die Kompromisse sind halt eben immer, oder die Entscheidungen sind immer nur vorläufige Entscheidungen, dass man dann sieht, geht vielleicht doch nicht so, wie wir es gedacht haben. Es geht vielleicht doch nicht, dass man die Frauen dauerhaft vom politischen Entscheidungsprozess ausschließt. Die Schweizer Männer, das ein halbes Jahrhundert ausgedacht haben und auch ein halbes Jahrhundert, also seit dem ersten Versuch der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz, konnten sie es immer noch halten bis 1971. Sicher kein Ruhmesblatt direkter Demokratie, würden wir heute sagen. Andererseits ist die Möglichkeit der Revision quasi immer inbegriffen. Also ich würde sagen, gerade weil wir nicht ausschließen können, dass Sie und ich betroffen sind durch die Entscheidung Stuttgart 21, auch wenn Sie vielleicht nie von München nach Freiburg fahren, sondern immer von Freiburg über Kassel nach Berlin und Stuttgart immer gemieden haben, könnte es trotzdem sein, dass zum Beispiel das Schicksal der Käfer oder der Fledermäuse Sie betrifft, weil Sie als Biologe da auch besser Bescheid wissen, als andere Leute darüber Bescheid wissen. Also was heißt denn auch Betroffenheit? Sind Sie betroffen, wenn Sie jetzt persönlich als Pendler in Stuttgart mit ihrem SUV nicht mehr durchfahren können, weil jetzt da die Baustelle ist? Sind sie betroffen, weil ihnen das gesamtökologische Schicksal dieses Planeten am Herzen liegt? Sind sie betroffen, weil ihnen die brachiale Rhetorik der Deutschen Bahn auf den Keks geht? Oder was heißt Betroffenheit? Und da würde ich sagen, das können sie eigentlich nur für sich selber entscheiden und sagen, nein, also mich geht das überhaupt gar nichts an. Das können Sie entscheiden, indem Sie dann halt sich tatsächlich aus der Entscheidung raushalten. Also ich würde keineswegs eine Abstimmungspflicht verordnen wollen, sondern auch sich zu enthalten, wenn man sagt, ich habe jetzt keine Ahnung von dem Geschäft, ich verstehe nichts von Rüstung, ich verstehe nichts von Bahnbaustrategien oder von den Folgen, die das für das Ökosystem in der unmittelbaren oder auch in der weiteren Umgebung hat. Und deswegen gehe ich jetzt bei der Entscheidung, die ansteht am nächsten Wochenende, nicht zu erordnen. Das ist immer möglich, zu sagen, ich bin jetzt in dieser Ecke des politischen Raumes jemand, der nicht betroffen ist oder sich nicht kompetent fühlt und verlasse mich deswegen darauf, dass die anderen, die offenbar sich diese Kompetenz zutrauen, schon irgendwie entscheiden, so dass ich mich nicht in dem politischen Raum plötzlich ganz unwohl fühle. Wenn sie das täten, dann würde das bedeuten, dass sie doch irgendwie betroffen sind und dann doch hätten zur Abstimmung gehen sollen.
Also wann man betroffen ist, will ich auf gar keinen Fall abschließend klären wollen jetzt hier. Da gibt es sicherlich dann viele Punkte, über die man diskutieren muss. Aber es geht mir schon darum zu sagen, dass ich in meiner Freiheit eingeschränkt bin. Und zwar von anderen, also eben durch Herrschaft, nicht indem ich selber tue. Deswegen kann, weil mir etwas ans Herz geht, bin ich nicht betroffen. Also betroffen im moralischen Sinne, ja, aber das würde mich nicht legitimieren, mich da irgendwie einzumischen, nach
aber
meinem
wann,
Verständnis.
Wenn ich zwischenfragen darf, ja, wann würden Sie dann sagen, dass Sie in Ihrer Freiheit betroffen sind? Sie können nicht sagen, naja, in meiner Freiheit bin ich eigentlich überhaupt nicht betroffen von Stuttgart 21, weil ich überhaupt nie über Stuttgart 21 gefahren bin, auch kein Pendler bin, der jetzt durch die Baumaßnahmen irgendwie behindert wird und nie spazieren gehe im Stadtpark, der abgeholzt wurde. Aber Sie können sagen, naja, ich bin schon dadurch betroffen, dass das Bundesbahnbudget über die Steuergelder, die Sie finanzieren, nun entsprechend aufgestockt werden muss oder dass Sie die Attraktivität der Fluggesellschaft, an der Sie finanziell beteiligt sind, die Attraktivität dieser Fluggesellschaft schwindet, weil die Deutsche Bahn jetzt plötzlich die ganzen Inlandflüge überflüssig macht, die ihre Fluggesellschaft bisher bedient hat. Also die Betroffenheit einzuschätzen oder die Freiheit einzuschätzen und die Freiheitseinschränkungen scheint mir sehr schwierig zu sein. Also bei Ihnen klingt es jetzt für mich so, als wäre es sozusagen völlig klar, wann Sie in Ihrer Freiheit eingeschränkt sind, durch welche Art der Entscheidung. Also mir wäre das jetzt aus meiner eigenen Perspektive gesprochen häufig nicht wirklich klar. Ich müsste es mir bei Stuttgart genau überlegen, wie das jetzt wäre.
Müsste ich auch. Deswegen sagte er, wir müssen ja dann schon genauer aufs Geld gucken. Also das war ja der Punkt, den Sie gerade genannt haben, ob ich da wirklich tangiert bin, weil ich etwas mitzahle oder nicht. Und wie weit wir über globale Budgets reden, wo ich sowieso nie mitspreche. Also ich sage ja, wir brauchen es nicht jetzt versuchen, oder man kann es an Einzelbeispielen durchgehen. Ich finde das immer sehr spannend. Und dann wird man feststellen, es ist nicht ganz so einfach, aber ich glaube, letztendlich geht es. Also so, dass man zum Beispiel, die Juristen sagen ja auch, dass es hinnehmbare Einschränkungen gibt. Ja? Also das haben wir aktuell mit den sogenannten Straßenklebern. Wenn es heißt, ich blockiere für 5 Minuten eine Kreuzung, dann sagen die Juristen, das ist eine Einschränkung, die man hinnehmen muss. Die rechtfertigt keine Notwehr und so weiter. Wenn das aber massiv ist und ich da über Stunden blockiere, sieht die Sache anders aus. So in der Art wird man sich irgendwie annähern müssen, weil das wir, oder anderes Beispiel ist ja immer in der Fußgängerzone, wir begegnen uns, ich muss ausweichen, das ist kein Eingriff in meine Freiheit. Das würden wir wahrscheinlich jetzt alle einfach sagen, ja, wer klingt albern, aber wir können das natürlich auch ein bisschen außerhalb des Bauchgefühls heraus sicherlich systematisieren. Aber ich denke schon, dass wir das, also wenn, das haben wir halt bislang nicht gemacht, weil es nie eine Rolle spielt, weil wir alles immer global meinen, beurteilen zu können. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich sag mal so, wir kennen das ja, wir haben Volksentscheide ja zum Beispiel in Deutschland auf kommunaler Ebene, also dann eben Bürgerentscheid genannt. Da ist ja genau diese Sache. Warum sagt man, dass diese Kommune das entscheiden darf und alle dann in der Kommune? Vielleicht ist ja die Kommune so groß, dass es in Wirklichkeit aber doch nur einen Straßenzug betrifft und nur dieser darüber entscheiden müsste. Nee, wir haben aber einfach dann mal gesagt, ja, die Kommune darf das entscheiden. Also alle Wahlberechtigten der Kommune dürfen dann darüber abstimmen. Da wird weder nochmal kleiner gefasst, noch sagt man plötzlich, ja, aber die Nachbarkommune ist ja indirekt auch betroffen. Ja, so, also da, ich sehe da durchaus, dass man darüber nachdenken muss. Mir geht es eigentlich mehr darum, erstmal das Bewusstsein zu haben, wenn ein anderer nicht in meine Freiheit eingreift, dann habe ich ihm überhaupt nichts zu sagen. Das bedeutet nämlich umgekehrt, dass sich daraus sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Ich nenne mal so ein aktuelles Beispiel, weil das tatsächlich in einem Feuilleton-Podcast kam. Es ging um die Maskenpflicht in der Bahn und dass wir die in Deutschland ja immer noch haben und warum das nicht längst wenigstens auch freiwillig gemacht wird. Und dann heißt es, ja, weil daneben ja auch jemand sitzt, der das nicht will, bla bla. Aber dann wäre doch ganz klar, nach demokratischem Verständnis, kann sich aber doch ein Waggon bilden, der sagt, aber hier herrscht keine Maskenpflicht. Auch kein Maskenverbot, aber keine Maskenpflicht. Und wenn dort lauter Menschen sitzen, die sagen, ja, ich will niemand anderes verpflichten, dann kann es auch keinen Dritten geben, der von oben sagt, aber ich ordne diese Maskenpflicht an. Das machen wir natürlich alles so, weil wir sagen, ja, alles, das wäre alles viel zu kompliziert, wenn wir das nicht machen würden. Anderes Beispiel, was ich dann gerne nenne. Wir haben meinetwegen ein Straßenverkehrszeichen, das sagt, ich darf nur rechts abbiegen. Das ist tagsüber im Verkehr sehr sinnvoll, kann ich nachvollziehen. Denn sollte ich versuchen, hier links abzubiegen über eine vielbefahrene Straße, blockiere ich alle, die hinter mir warten müssen. Das heißt, mit meinem Freiheitswillen oder mit meinem Willen, etwas zu tun, greife ich in die Freiheit anderer ein. Wenn ich aber nachts dort stehe, um 2, ist kein Mensch irgendwo, kein Auto irgendwo. Ja, warum soll ich denn bitte nicht links abbiegen dürfen? Natürlich darf ich links abbiegen, aber wenn die Polizei mich erwischt, kriege ich ein Knöllchen. Das gleiche gibt es mit der roten Ampel. Ich habe das in meinem Tucholsky-Buch aufgegriffen, weil Tucholsky sich ja schon über die roten Ampeln echauffiert hat. Bis zum Bundesgerichtshof gegangen. Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, natürlich gilt eine rote Fußgängerampel auch nachts, wenn kein Mensch da ist und sie nur zum Spaß von jemandem gedrückt wurde. Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder selber entscheiden würde? So, das ist pure Herrschaft. Das hat für mich nichts mit Demokratie zu tun. Feierabend. Also eine Regel ohne Sinn kann nie sinnvoll sein. Eine Regel ohne Sinn kann nicht demokratisch sein. Eine Vorschrift ohne Sinn ist undemokratisch, ist Herrschaft. So, das ist meine Auffassung davon. Und dazwischen gibt es natürlich viele, viele, viele Dinge, die nicht ganz so einfach und salopp zu beantworten sind, wie ich das jetzt gerade mache. Aber ich glaube, wenn wir das regelmäßig täten und uns regelmäßig darüber verständigen würden, natürlich in so einem Trial-and-Error-Verfahren und ich habe da auch lange nicht immer recht und bin vielleicht völlig auf dem Holzweg, aber ich glaube, dann würden wir das schon irgendwie rausbekommen. Was sind die Punkte, über die wir dann tatsächlich miteinander verhandeln müssen? Aber umgekehrt, und das finde ich eben für ein freiheitliches Verständnis von Demokratie so wichtig, ich würde umgekehrt erstmal feststellen, was es alles gibt, wo ich dem anderen nichts vorschreiben kann. Und das führt natürlich häufig dazu, dass ich eben deswegen auch massiv gegen Willkür bin. Sagen wir mal, Klimaschutz liegt mir selbstverständlich nicht nur am Herzen, sondern es ist eine Notwendigkeit aus dem gleichen Grunde wieder, weil ich in die Freiheit anderer eingreife mit dem, was hier passiert. Aber es ist nicht in Ordnung, dass ich willkürlich hergehe und sage, dir verbiete ich die Glühbirne, dir drossel ich den Staubsauger ein bisschen und hier verbiete ich den Plastikstrohhalm. Das ist geradezu absurd, weil natürlich jeder sagen kann, Moment, aber ne, der andere macht doch viel mehr und warum und so weiter. Wo ich sagen muss, ja, das stimmt ja, der greift ja viel mehr in die Freiheit anderer ein als dieses Marginale dort. Und da haben wir uns aber so dran gewöhnt, dass wir einfach so pauschal immer sagen, das ist doch besser als nichts zu tun oder irgendwie so. Und das finde ich eben nicht in Ordnung. Das ist Willkür und das ist für mich nicht Demokratie, sondern da herrscht jeweils wenn es gut läuft, eine Mehrheit. De facto ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit eine Minderheit, die herrscht, weil diese Minderheit besteht aus ein paar Bürokraten oder irgendeinem kleinen Ausschuss irgendwo in der EU oder was weiß ich, auf welcher Ebene es ist. Und der sagt, das setzen wir mal durch. Vielleicht von einer Lobby auch noch, jetzt bin ich mal ganz böse, angefixt, die sagt, ach, das ist doch mal ganz praktisch, wenn wir hier alles austauschen können und wenn wir da unser Geschäftchen machen mit irgendetwas. So, und dann frage ich mich, wo ist da die Demokratie?
Wo da im konkreten Fall die Demokratie ist, müsste man sich natürlich anschauen, und dass der Strohhalmverbot, das Plastikstrohhalmverbot vermutlich eine dünne demokratische Legitimation hat, wäre jetzt ohne das Verfahren genau zu kennen, das dazu geführt hat, wäre auch meine Vermutung. Tatsächlich muss man natürlich die Regeln etablieren. Also Sie könnten sagen, es ist in politischen Entscheidungen jeweils der Versuch, Regeln festzulegen, die zwar Ausnahmen beinhalten können, aber der Einfachheit halber die Ausnahmen häufig nicht beinhalten. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel einen demokratischen Prozess auf eine Straßenverkehrsordnung festgelegt hat, die sagt, bei dem Rechtsabbiegepfeil muss jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit auch wirklich rechts abgebogen werden und links abbiegen ist verboten, dann kann man sagen, naja gut, es werden Fälle auftreten, eben zum Beispiel in der Nacht, wo überhaupt gar kein Gegenverkehr da ist, wo diese Regel sich als nicht so sinnvoll erweist, dennoch aber wollen wir die Regel als solche etablieren, weil sie die Sache vereinfacht, weil wir dann nicht in jedem konkreten Fall fragen müssen. Sie können aber das ja durchaus auch mit Einschränkungen machen. Sie kennen diese Straßenverkehrsschilder, wo es dann heißt, ja, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ist hier 30er-Zone und halt nach 6 Uhr bis 22 Uhr ist hier 50. Solche Möglichkeiten der Regelmodifizierung, die eben versuchen, den konkreteren Fall zum Beispiel der Nachtruhe oder der Verkehrsarmut mit ins Kalkül zu nehmen, gibt es ja durchaus auch. Die politischen Entscheidungen sollten natürlich solche sein, die eine gewisse grundlegende Gestaltungsfolge für den politischen Raum haben, dass sie nicht jede Einzelentscheidung für uns alle zur Entscheidung machen, wo man sagt, ja okay, wenn wir nun mal entschieden haben, 100 Milliarden zur Verfügung zu stellen oder sie nicht zur Verfügung zu stellen, dann können die konkreten Rüstungsentscheidungen, welche Panzer, welche Flugabwehrkanonen, was auch immer, von den zuständigen Fachleuten getroffen werden oder im zuständigen Ministerium. Oder aber nein, sie sagen, wir lehnen das sowieso ab und es wird dann abgelehnt. Oder aber sie sagen, ja, aber wenn Kampfflugzeuge gekauft werden sollen, gerade wieder in der Schweiz das Thema, hier im Übrigen auch, dann muss man halt nochmal darüber befinden, ob das in Ordnung ist, diese Kampfflugzeuge oder überhaupt Kampfflugzeuge sich anzuschaffen. Das heißt, prinzipiell können auch Entscheidungen von geringerer Reichweite zu Entscheidungen gemacht werden, die Entscheidungen für uns alle sind. Dass ich grundsätzlich bei Ihnen wäre, was den Freiheitsspielraum angeht, das wird Sie nicht erstaunen, denn ich würde natürlich sagen, auch das ist eine mentalitäre Aufklärungsfolge, also die Mündigkeit, die wir uns zuschreiben, über die wir ganz zu Beginn unseres Gespräches sprachen. Diese Mündigkeit ist natürlich eine, die gerade davon ausgeht, dass Sie einen Freiheitsspielraum als Individuum haben, der Ihnen möglichst von anderen nicht genommen werden soll. Wobei natürlich dann sich schon die Frage stellt, Sie sind vielfach eingebunden in Beziehungen, Sie sind als Kind immer schon in Unfreiheit, indem Sie zur Schule gehen müssen, indem man Sie in den Kindergarten oder in die Kita steckt, ohne dass Sie das wirklich selber entschieden haben. Sie sind in diese Familie hineingeboren und nicht in eine andere, in diese Familie, wo Tante Erna das Sagen hat und nicht Tante Jolesch. Dass Freiheitseinschränkungen in jedem empirischen Leben gegeben sind und natürlich auch als, persönlichkeitsformierende Kräfte wirken, das ist auch klar. Aber dass wir aber versuchen sollten, den Freiheitsspielraum, den wir haben und den jedes Individuum von uns in unterschiedlicher Weise haben, zu erhalten und zu mehren, auch das wäre eine demokratische Grundintuition. Ich würde sagen, Liberalismus in einem neoökonomischen Sinn und Demokratie müssen zusammengehen und gehen auch zusammen. Vielleicht hat das repräsentative System natürlich auch den Vorteil, dass es immer versucht hat, diesen individuellen Handlungsspielraum zu erhalten und zu schützen. Das darf man durchaus auch mal zugunsten der repräsentativen Demokratie anführen. Und natürlich müsste eine direkt partizipatorische Demokratie in gleicher Weise in der Lage sein, die Freiheit zu schützen, die Freiheit der Individuen zu schützen. So sehr es natürlich narzisstisch kränkt, auch Ihr Beispiel in der Fußgängerzone, wenn einer halt schnurstracks und geradeaus seinen Gang nimmt und sie dazu zwingt, auszuweichen. Sie sagen, naja, eigentlich müsste der auch ausweichen, müssen beide ein bisschen ausweichen. Ärgern sie sich vielleicht drüber, sie sagen dann, naja gut, meine Freiheitseinschränkung war jetzt nicht so drastisch, ich wollte halt den Zusammenstoß vermeiden und bin dann zur Seite gesprungen, obwohl der andere auch hätte können. So, mit solchen Kränkungen, auch im größeren Maßstab der eigenen Freiheit und der eigenen Selbstherrschaft, das heißt der eigenen Autonomie, sind wir ein Leben lang konfrontiert, weil wir halt immer Individuen im Gefüge sind und eben keine Monaden, die per se Freiheit haben und wo dann vielleicht andere Monaden kommen, die uns bedrohen. Also wir sind immer in Relationen und das heißt, wir sind in unserer Freiheit auch immer schon eingeschränkt, was nicht per se negativ ist. Ich würde auch eben eher von Relation als von Herrschaft sprechen. Würden Sie sagen, bei den Eltern ist es Herrschaft? Natürlich ist es Herrschaft, insofern ich das eigene Kind in die Kita bringe und denke, das ist gut für das eigene Kind und dann vielleicht 20 Jahre später vom Sohn oder von der Tochter zu hören kriege, ja, aber das war nicht in Ordnung mit der Kita. Ja. Ihr habt mich da tyrannisiert und mich euren Bedürfnissen untergeordnet und ich sage, aber das war zu deinem Besten und hast genau, du mal...
Ja, aber zu einem gewissen oder in einem gewissen Alter kann das Kind das noch nicht selbst entscheiden, aber das endet sicherlich nicht dogmatisch genau mit 18. Es ist für mich vollkommen absurd, dass ich sogar über 18 eine Schulpflicht habe, das heißt, wenn ich Abitur mache und ich bin schon 19 oder 20, muss ich weiterhin in die Schule gehen, obwohl ich ja schon volljährig bin, aber weil ich mich auf dieses Schulprojekt eingelassen habe, ist zum Beispiel für mich völlig grotesk. Klammer, führt natürlich auch dazu, warum wir heute diese lampfrommen Studenten haben bei Ihnen an den Universitäten. Also ich
Ach, so schlimm ist das nicht
ich, mit der Lampfrom. Ich hätte das natürlich längst aufgehoben und gesagt, das muss sukzessive gehen, das geht los mit, du kriegst ein großes Freistundenbudget bis hin dazu dann spätestens Oberstufe, du kommst oder du kommst halt nicht, das ist doch deine Sache. Was ist denn das für ein Betrieb, der dich zwingt, anwesend zu sein und so weiter. Aber das ist was Eigenes. Ich glaube sowieso, dass wir dieses Grundproblem haben, dass wir ständig vom Allgemeinen ins Detail regeln, anstatt umgekehrt. Ich glaube, auch Sie als Philosoph werden sicherlich eher an den grundlegenden Dingen interessiert sein. Die Physiker zumindest sind es zum Beispiel und suchen eher nach der Weltformel, die das alles erklärt, anstatt immer weitere Details zu finden. Und warum das so läuft, ist natürlich, glaube ich, auch klar. Sie haben das auch in Ihrem Buch angesprochen. Es hat auch mit Berufsparlamenten und der ganzen Berufsverwaltung zu tun. Überall sitzen halt Menschen, die wollen was regeln. Das ist deren Profession. Und deswegen werden zum Beispiel auch immer mehr Verkehrsschilder natürlich aufgestellt, weil regelmäßig eine Verkehrsschau stattfindet. Und natürlich sagt man, da müssen wir etwas tun. In Wirklichkeit wäre es natürlich, klar, ich gehe da jetzt auch vom mündigen und willigen Menschen aus, natürlich sollte eigentlich es ohne all dieses funktionieren. Also der Grundsatz in der Straßenverkehrsordnung ist ja die gegenseitige Rücksichtnahme, die jederzeit gefordert ist. Wenn ich davon ausgehe, dann würde jeder vernünftig teilnehmende Verkehrsteilnehmer sagen, klar, tagsüber kann ich hier nicht links abbiegen, also lasse ich das und fahre einfach nur rechts. Und sobald es aber geht, kann ich das machen. Und dann bräuchte ich keine Verkehrszeichen und auch nicht mit einer zeitlichen Beschränkung oder so. Also ich würde auf die Mündigkeit des Menschen setzen. Es gibt ja in diese Richtung auch Versuche, ob der Straßenverkehr nicht besser läuft, wenn wir weniger Regeln haben, also weniger Detailregeln und eben mehr diese allgemeinen. Aber gut, das sind jetzt die Detailfragen.
Tatsächlich sind die Regeln natürlich ausgesprochen nützlich, um die Sache zu vereinfachen. Also wenn Sie jedes Mal mit Ihrem ebenso gutwilligen und rücksichtnehmenden Mitverkehrsteilnehmer darüber diskutieren müssen, ob Sie jetzt Links- oder Rechtsverkehr haben, macht das die Sache verdammt mühsam. Und wenn Sie es mal festgelegt haben, ist es natürlich völlig willkürlich. Man hätte Rechtsverkehr oder Mittelverkehr oder irgendwas machen können und dann müssen wir festgelegt sagen, okay, das vereinfacht es. Das heißt, wir...
Ist aber auch keine Freiheitseinschränkung, deswegen ist es kein Problem. Also solche Regeln sind kein Problem, weil wir, genau wie Sie sagen, wir vereinfachen uns einfach das ständige darüber diskutieren, aber ich werde auch, selbst wenn ich sophistisch sein wollte, nicht begründen können, dass das jetzt eine Freiheitseinschränkung ist. Man fährt halt rechts oder man fährt links, man kann auch in der Mitte fahren oder sonst was tun, ja, aber es ist in der Summe einfacher, wenn wir uns darauf verständigen, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich finde aber nicht, dass das legitimiert, dass wir alles regeln und sagen, ja, natürlich ist es eine Regel zu sagen, rot heißt halt, dass man stehen bleiben soll, aber ich bin als Fahrradfahrer, ehrlich gesagt und offen bekannt, nur selten bereit, diese rote Ampel auch als ein Gebot zu verstehen. Es ist ein Hinweis, der sagt mir, was hier ist. Und Klammer ist jetzt wirklich auch hier wieder, warum haben wir denn überhaupt Ampeln im Straßenverkehr? Wegen der Autos. Ich als Fahrradfahrer bin der Beherrschte dabei dann wieder. Als Fahrradfahrer bräuchte ich keine Ampel. Ich komme mit den Fußgängern klar, das ist absolut überflüssig. Autos und Lkw, die da unterwegs sind, die brauchen die Ampeln und plötzlich muss ich mich als Fußgänger, als Radfahrer, als Skateboarder an die Ampeln halten, wegen der Autos. Also herrschen
das
die Autos
natürlich nicht mehr. Das ist natürlich die Perspektive, die jeweilige Betroffenheit indiziert. Ich würde als Fußgänger in Freiburg sagen, ich bin hochgradig tyrannisiert von raudihaften Fahrradfahrern. Also zum Beispiel in unserer Fußgängerzone vor der Uni, ja. Die haben wir neu. Die ist aber jetzt sozusagen zur Fahrradfahrer-Highway-Strecke mutiert und man ist seines Lebens nicht sicher, wenn man als Fußgänger einfach so geht, wie man normalerweise in der Fußgängerzone gehen würde. Aber gut.
Ich will das überhaupt nicht ausschließen, aber dann greift natürlich dieser Fahrradfahrer in ihre Freiheit unverhältnismäßig ein. Da gebe ich Ihnen sofort recht. Aber dass ich per se nicht auf dem Gehweg fahren darf oder wenigstens langsam oder sonst wie, um mich überhaupt in Sicherheit zu bringen vor LKWs oder um irgendwo hinzukommen, das ist halt auch nicht einsichtig. Aber selbstverständlich würde ich sagen, wenn ich da auf dem Gehweg unterwegs bin, hat der Fußgänger Vorrang und wenn ich ihn blockiere oder gar wenn ich ihm in die Hacken fahre, dann habe ich massiv in seine Freiheit eingegriffen. Da gibt es ja nichts dran zu diskutieren. Also,
aber vielleicht nochmal zum Generellen kurz zurück. Ich würde sagen, die Regeln hätten gerade die Funktion, den Freiheitsraum zu sichern. Also sie sind, wie jetzt im Straßenverkehr, da würde ich auch sagen, es wäre sophistisch zu sagen, das ist jetzt eine Freiheitseinschränkung, dass sie rechts fahren müssen in Mitteleuropa und nicht links fahren dürfen, wie auf den britischen Inseln. Aber das ermöglicht dann Freiheit. Sie müssen also zum Beispiel, können sich die langen Diskussionen sparen, ob sie jetzt links oder rechts fahren mit ihren Mitverkehrsteilnehmern, weil es mal festgelegt worden ist. Sie kommen sozusagen sehr viel schneller voran, egal welches Verkehrsmittel sie benutzen. Also ihre Freiheit ist durch die Regel gesichert, aber das kann natürlich dysfunktional werden. Die Regel kann die Freiheit auch einschränken und das Beispiel, das Sie gebracht haben, ja eben mitten in der Nacht die rote Fußgängerampel, die natürlich keine Freiheit sichert, sondern ihre Freiheit nur behindert, wenn sie tatsächlich weit und breit kein anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen, da brav die Minute warten, die Ampel auf Rot steht. Also der Sinn der Regeln wäre es in der Tat, Freiheitsräume zu sichern, dass Regeln das aber keineswegs immer auch tatsächlich als Effekt zeitigen, das ist uns allen klar.
Kommen wir abschließend also dazu, wie wir das jetzt verbessern können. Denn ich habe ja die Hoffnung, dass sich das verbessern lässt, wenn wir Menschen miteinander diskutieren und wenn wir ja dabei eben auch für möglichst große Transparenz sorgen, was eben auch bedeutet, dass lobbyistische Interessen deutlich werden und so weiter. Vielleicht möchte ich ja eben in Wirklichkeit nur meine Schilder verkaufen und deswegen der Kommune nahebringen, dass es doch alles sehr die Sicherheit fördert, wenn wir hier überall noch ein paar Schildchen aufstellen oder so. So, Sie sind klipp und klar für Volksabstimmungen. Und sagen, das ist direkte Demokratie. Ich bin, und das wissen natürlich die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hier, für die aleatorische Demokratie und sage, es ist genauso direkte Demokratie. Wir unterscheiden uns in einem, oder eigentlich in zwei Punkten bei der aleatorischen Demokratie, wie ich sie vorschlage, wie sie David van Regenbroek, der sie ja offensichtlich auch nicht überzeugen konnte, vorgeschlagen hat. Es geht ja im Wesentlichen davon aus, dass wir eben ein geordnetes Verfahren haben, wie wir deliberieren miteinander, wie wir miteinander Beratungen machen, wie wir dafür sorgen, dass Interessen, Fachkunde, alles da reinfließt. Das ist das eine, das ist nicht ganz so dem Zufall überlassen oder nicht nur auf die Schriftform, wie das Stimmbüchle oder wie heißt das in der Schweiz, das Abstimmungsbüchlein da, wo das alles zusammengefasst ist, was natürlich schon ein großer Vorteil ist, dass das eine. Und der andere Punkt ist, und ich glaube, das ist der, über den wir diskutieren können, Sie möchten, dass alle Menschen miteinander beraten. Und ich sage, es reicht völlig aus, wenn das ein kleinerer Teil tut. Das spart Ressourcen und das sorgt dafür, dass das umso ernsthafter passieren kann. Also wenn wir aleatorisch vorgehen, dann sage ich eben, ich bitte dich für 5 Tage, dich mit diesen Problemen zu beschäftigen und dann am Ende zu entscheiden. Bislang Bürgerrat und sowas oder Planungszelle eben, ist es nur eine Empfehlung. Ich würde natürlich dann sagen, dann ist es eine Entscheidung. Wir sichern die dadurch ab, dass das Ganze ja zigfach parallel passiert und so weiter. Statistisch dürfte das dann alles sehr sicher sein. Und Sie sagen, warum soll denn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung dies tun und nicht alle? Und das hat mich noch nicht überzeugt, warum zwingend alle das machen müssen. Denn das ist ja gerade die große Vereinfachung, dass wir sehr viel Ressourcen sparen und dadurch wirklich die Probleme auch alle abhandeln können und es nicht mehr heißt, dafür ist kein Raum und das ist alles viel zu komplex.
Tatsächlich würde ich sagen, dass wir alle das tun sollten, weil wir alle diesen politischen Raum bewohnen. Das sagte ich eingangs schon. Ich würde zum anderen aber auch sagen, dass wir alle an diese Entscheidungsprozesse beteiligt sein sollen, weil wir Wesen sind, die teilhaben wollen. Ich glaube, wir hätten dann in der aleatorischen Variante, die dann doch bei dem eingeschränkten Entscheiderkreis bleibt, das gleiche Problem, wie wir es bei der repräsentativen Demokratie auch hätten, dass ich mich natürlich nicht wirklich mitgenommen fühlen könnte in den eigentlichen Entscheidungsprozess, sondern sagen, naja, okay, das ist jetzt doch bei den Happy Few, die auch im Übrigen besser informiert sind als ich, ist das quasi abgeladen und dahin delegiert. Ich fühle mich in meiner Mündigkeit an der Stelle nicht ernst genommen. Ich würde auch das Argument der Ressourcensparsamkeit, das Sie gerade angebracht haben, nur unter Vorbehalt gelten lassen und mich fragen, ob es denn wirklich darum geht, die Ressourcen zu sparen, ob wir nicht eigentlich das Politische nicht nur im Entscheidungsprozess sehen sollen, sondern vor allen Dingen auch in diesem Prozess der Entscheidungsfindung. Also ich würde behaupten, dass wenn wir ein halbes Jahr, ein Vierteljahr, ein paar Wochen vor einer Entscheidung Zeit haben, darüber uns auszutauschen mit denen, die Mitentscheider sind, also denjenigen, die auch stimmberechtigt sind, dann findet da eine Art von Bewusstseinsbildung statt, eine Bewusstseinsbildung darüber, was denn tatsächlich für mich wichtig ist. Und ich habe das schon häufiger auch im schweizerischen Kontext im Übrigen beobachtet, dass Leute zu Beginn einer Abstimmungskampagne, bevor also über irgendwas abgestimmt wird, die Position X vertreten und sich dann informieren, diskutieren, eben sehr konkret diskutieren, nicht so allgemein, wie man das in Deutschland macht. Ja, die Grünen haben die und die Position, die FDP hat jene Position, ich identifiziere mich damit oder tue das nicht, sondern sehr konkret, wir haben das Vorhaben Y und es spricht dieses dafür und dieses dagegen. Also ich habe häufiger schon beobachtet, dass Leute, die zu Beginn einer solchen Diskussion auf der einen Seite standen, dann im Laufe der Zeit sich auf die andere Seite verfügt haben und dann eine Entscheidung getroffen haben, die ihrer ursprünglichen Intuition entgegenstand, wenn sie wollen, eben durch die Deliberation entsprechend aufgeklärt. Und ich verstehe nicht, warum man nicht gerade darin, in diesem Prozess der politischen Willens- oder Entscheidungsbindung beim Individuum sagen sollte, na ja, aber das überlassen wir doch besser den Happy Few.
Wieso denn Happy Few? Das sind, wenn wir doch auslosen, sind sie doch auch dabei. Und wenn das vernünftig läuft und wir alles darüber lösen, dann sind sie alle paar Jahre Mitglied einer solchen ausgelosten Gruppe. Und die ist bewusst gemischt. Und bei den großen Themen soll ja durchaus weiterhin die gesellschaftliche Debatte stattfinden. Es muss da nicht so sein wie bei den amerikanischen Geschworenen, dass die möglichst noch gar nichts von dem Fall gehört haben dürfen, über den sie da beraten sollen. Das wäre ja weltfremd. Wir haben es ja häufig mit Themen dann zu tun, natürlich, die dazu haben sie schon eine Meinung, sie sind irgendwie betroffen oder haben gehört und so weiter. Also da soll es ja eine öffentliche Debatte geben. Ich glaube sogar, dass sie viel interessanter würde, auch wenn sie nicht wissen, ob sie jetzt zu den Ausgelosten gehören, aber sie wissen, dass dann definitiv auch eine Entscheidung gefällt wird. Und sie könnten dazugehören. Sie wissen das zu dem Zeitpunkt der öffentlichen Diskussion vielleicht noch nicht. Aber vor allen Dingen, und da können Sie jetzt uns aus Ihrer Erfahrung natürlich der Schweizer Direktdemokratie gerne dagegen halten, kann ich Themen beraten lassen und dann eben damit auch abstimmen, die viel zu klein, zu komplex, zu sonst irgendetwas sind für eine Volksabstimmung. Also ich kann Themen aufrufen, die können sich irgendwie um das Unterkapitel vom Denkmalschutz irgendwo kümmern. Mit dem will sich niemand beschäftigen. Aber die Ausgelosten, die müssen das halt. Und nach meiner Wahrnehmung, nach meiner Erfahrung aus Planungszellen tun sie das dann auch, weil sie einfach wissen, das ist ein wichtiger Job, den ich hier mache. Plötzlich ist selbst dieses komische Thema interessant, wenn man das mal so intensiv beleuchtet. Und dann können ganz normale Bürger am Ende sagen, ja, so sollten wir es machen oder so sollten wir es eben nicht machen. Was spricht dagegen?
Es spricht dagegen, glaube ich, dass wir als Individuen unsere sehr starken Präferenzen haben, was für uns wichtig ist und was für uns nicht wichtig ist. Das heißt, die Vorstellung, zwar darüber debattieren zu können, aber am Ende nicht zu wissen, ob ich zu den Auserwählten gehöre, die tatsächlich entscheiden, befriedigt mich hochgradig nicht, wenn ich in einem Thema engagiert bin. Ich würde sagen, ja, ich will jetzt, natürlich kann es sein, dass ich Glück habe und jetzt bei diesem sehr grundsätzlichen Problem oder dem Problem, das mich persönlich interessiert, in die entsprechende Auslosung komme und also ausgelost werde und zu denen gehöre, die dann hier mitentscheiden dürfen. Aber wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ich in all den Fällen, die mich nicht interessieren, ausgelost werde. Ich würde sagen, das ist für mich als Individuum, das sozusagen seine eigenen Präferenzen hat, eigentlich hochgradig unbefriedigend. Ich würde sagen, überall da, wo ich mich einbringen will als Mitentscheider, soll ich mich auch einbringen können. Und dass ich dann Dinge für wenig relevant halte und vielleicht viele, also das eben unter Kapitel 3 des zu novellierenden Denkmalschutzgesetzes, dass ich dann da mich auch enthalte, das sieht man, nur weil Sie nach der direkten Demokratie in der Schweiz gefragt haben, das sieht man natürlich auch im Abstimmungsverhalten, wo es viele Dinge gibt, wo darüber dann abzustimmen ist, weil ein paar Leute das interessiert hat und sie dann ein Referendum erzwungen haben oder weil es ein Referendum geben musste aufgrund der gesetzlichen Lage, wo dann aber, sagen wir mal, die Motivierbarkeit der Stimmberechtigten nicht sehr groß ist und dann man halt dann lamentiert über die niedrige Abstimmungsbeteiligung. Das ist aber auch weiter, scheint mir das nicht schlimm zu sein. Und da haben Sie natürlich auch, wenn Sie sich dann für diesen Abschnitt 3 im neuen Denkmalschutz Gesetz interessieren, natürlich auch eine, wenn Sie dann hingehen, weil das Sie bewegt, haben Sie natürlich auch ein größeres Gewicht, weil Sie denken, naja,
Genau, es ist eine Selbstselektion, ne? Also es ist eine
klar,
Verzerrung an der Stelle.
ist eine Verzerrung an der Stelle und dass sozusagen 90% sagen, naja, eben gerade diese Ecke des gemeinsamen politischen Raums, Denkmalschutz, Abschnitt 3, ist für mich jetzt nicht relevant und deswegen lasse ich es an der Stelle, mich zu beteiligen. Das ist auch, scheint mir auch völlig okay zu sein. Also wie gesagt, ich würde von Abstimmung Stimmungspflicht und so aus dem Grund auch wiederum einer anderen Verzerrung, dass man halt dann irgendwas einlegt, auf jeden Fall also irgendeine Stimme einlegt, würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen wollen, sondern sagen, wir haben unbedingt das Recht, uns in bestimmten Fällen überhaupt nicht zu verhalten und auch in vielen Fällen, das ist auch okay. Also wenn jemand sagt, er will prinzipiell die Gestaltung des politischen Raumes anderen überlassen, dann finde ich das jetzt persönlich nicht so besonders gut, aber kann mit dieser Entscheidung, muss natürlich im Blick auf die Freiheit mit dieser Entscheidung des anderen absolut leben.
Aber damit fallen ja dann eben alle Themen durch, die das Quorum nicht erreichen. Das heißt, die nicht genug Leute motivieren. Könnten wir nicht in dieser Richtung einen Kompromiss jetzt für heute mal bekommen, dass wir
Ja.
sagen, okay, wir führen jetzt die Volksabstimmung ein in Deutschland, weil das definitiv schon mal deutlich besser ist als das, was wir bislang haben. Aber alles, was dann unter das Quorum fällt, was rausfällt, weil wir nicht genug motivieren können, und jetzt wäre ich dann plötzlich wahrscheinlich für ein hohes Quorum. Aber das kommt dann in die aleatorische Demokratie. Also alles, was eben zu fein ist, und das will nicht ich entscheiden und sollen auch gar nicht Sie entscheiden, sondern da, wo die Stimmbürger sich nicht genug motivieren lassen und sagen, nö, das will ich jetzt gar nicht direkt entscheiden, habe ich keine Ahnung oder interessiert mich nicht, dass das nicht einfach weg ist und wieder bei der Berufspolitik landet, wie im Moment, sondern dass das dann automatisch in unsere gelosten Gremien geht und wo sich dann eben zwangsverpflichtete Menschen damit beschäftigen müssen und zu einem Ergebnis kommen. Und ob man dann hinterher noch sagt, das muss jetzt wieder von allen abgestimmt werden und vielleicht im Paket und da könnte ich mir nämlich gut vorstellen, dass dann irgendwie das so läuft wie heute mit Ausschüssen, ne? Der Ausschuss hat was vorbereitet und das Gesamtgremium sagt immer, ja, werdet ihr schon richtig gemacht haben. Ob das wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht, da müsste man, glaube ich, auch ernsthaft noch forschen dazu. Aber jetzt erstmal, zumindest als Beratungsinstrument und meiner Ansicht natürlich auch als Entscheidungsinstrument, Kompromiss für die kleineren Sachen, für die Detailsachen, für die wir nicht die Gesamtbevölkerung motiviert bekommen, zur Abstimmung zu gehen. Kann ich Ihnen das abtrotzen oder sagen Sie, Sie haben eben systematische Vorbehalte dagegen, Sie finden das aus irgendeinem Grunde grundlegend schlecht, aleatorisch zu arbeiten?
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde diesen Kompromiss ohne weiteres eingehen können. Ich würde ihn nicht als faulen Kompromiss empfinden, sondern er scheint mir pragmatisch sinnvoll zu sein. Die einzige Einschränkung, die ich hätte, oder das einzige Bedenken ist natürlich die Zwangsauswahl. Also dass sie tatsächlich gezwungen werden können, als Bürgerin, als Bürger über Dinge zu befinden, die sie absolut nicht interessieren oder wo sie sich absolut keine Kompetenz zutrauen. Also wieder Ihr Beispiel mit dem Abschnitt 3 im Denkmalschutzgesetz. und dass sie die Bürgerinnen und Bürger dann dazu zwingen wollen, so klang das jetzt für mich, das ist natürlich mit der Freiheitsidee nur schwer zur Deckung zu bringen. Also da würde ich Abstriche machen beim Kompromiss. Was diesen Zwang zur Partizipation in diesem ausgelosten Gremium angeht, aber sonst wäre ich mit dieser Unterscheidung zu sagen, alles was von einer gewissen Grundsätzlichkeit ist oder von dem viele Leute meinen, ist ja von einer gewissen Grundsätzlichkeit. Also wenn Sie sich etwa an die Minarett-Diskussion der Schweiz erinnern, wo man sagen kann, ist das jetzt wirklich grundsätzlich oder nicht? Aber da waren viele Leute der Auffassung, das sei irgendwie grundsätzlich. Okay, das entscheiden eben weder Sie noch ich, sondern das würden dann mit dem entsprechenden Quorum eben die wir alle entscheiden müssen. Und dass dann Dinge, die diese Grundsätzlichkeitsschwelle in der allgemeinen Wahrnehmung nicht erreichen, dass die auf aleatorische Weise geregelt würden, das finde ich plausibel. Und mit diesem Kompromiss könnte ich sehr gut leben und würde ihn als eine Vision in Richtung einer aus meiner Sicht nötigen, stärkeren Partizipation unbedingt begrüßen.
Wunderbar. Und über dieses verpflichtende Element können wir dann auch noch gerne diskutieren. Ich selber bin ja gar kein Freund davon. Und ich glaube auch, dass es, wenn wir das Thema zumindest nicht benennen, aber das widerspricht jetzt wieder Ihrem Anliegen, dann bräuchten wir es auch nicht. Also wenn sich Leute tatsächlich nur darauf einlassen müssen, ich bin ausgelost und ich habe jetzt irgendwas zu beraten, ich weiß aber nicht was, dann glaube ich, dass die paar, die immer sagen, es interessiert mich nicht oder so, nicht zu einer nicht hinnehmbaren Verzerrung führen. Aber das müsste man auch wissenschaftlich nochmal abprüfen. Ansonsten geht es ja genau darum, weil ihr nun mal Stellvertreter seid, habt ihr, das ist halt diese Sache an der Stelle, den Job macht ihr nicht für euch, sondern ihr macht den für alle oder ihr macht den eben zumindest für Menschen, die sozusagen euren Kriterien entsprechen. Ja, die, und zum Beispiel in dem Fall eurer Verweigerungshaltung. Also auch diese Verweigerungshaltung, es interessiert mich nicht, finde das alles doof, sagen wir demokratisch, wollen wir aber dabei haben. Und wenn dich jetzt das lostrifft, dann bist du eben dabei. Sie wissen ja, soll ja auch vergütet werden und so weiter. Also das ist keine Zwangsarbeit. Aber wenn man das Thema benennt und sich dann jeder selber raussuchen kann, das interessiert mich, dann würde ich halt befürchten, haben wir wieder die ganzen Lobbyisten da drin, die Leute, die sich stark machen. Das ist das, was wir heute bei offener Bürgerbeteiligung so oft erleben. Aber gut, das.
Tatsächlich könnte man das als Bürgerpflicht durchaus verankern, wenn das dann alle betrifft. Also Sie haben das ja auch bei den Geschworenen, also dass sie Schöffen prinzipiell zum Schöffenamt gezwungen werden können, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden, dass es zu ihrer Bürgerpflicht gehört, was der Bundespräsident im Augenblick zum verpflichtenden Sozialdienst versucht, den Regierenden schmackhaft zu machen, geht ja auch in die Richtung. Eben auch ein interessanter Ansatz, zumal dann, wenn man ihn altersunabhängig macht. Ja. Also ich habe durchaus kein Problem damit, dass man uns Bürgerinnen und Bürger politisch mehr in die Pflicht nimmt. Wir haben aber dieses grundsätzliche Freiheitsdilemma, aber das könnte man ja auch auf direktdemokratischem Wege klären, wie die Bereitschaft da ist, und vielleicht braucht es eine Weile, bis sich die entsprechende Bereitschaft auch in der Mehrheit der Bevölkerung findet. Man wird sehen, aber wenn Sie natürlich sagen, es wird vergütet, dann ist ja vielleicht ein Anreiz auch da.
Also das freut mich natürlich sehr, dass wir hier zueinander gefunden haben an der Stelle. Ich hatte hier mit mehr Auseinandersetzung noch gerechnet, weil ich so, Sie haben ja das aleatorische Element in Ihrem Buch relativ knapp nur abgehandelt, und ich hatte so einen Eindruck, dass, ja, das liegt Ihnen halt gar nicht, und da sind Sie irgendwie so, da reden wir gar nicht erst drüber.
Dass ich da zu kurzatmig bin an der Stelle. Vielleicht, weil ich sozusagen zu sehr als direkte Konkurrenz zu einem direkt partizipatorischen Ansatz empfunden habe. Aber so wie Sie es darlegen, und gerade wenn man eine Sphärenscheidung macht, sehe ich eigentlich gar keine Konkurrenz, sondern vielmehr Komplementarität.
Wunderbar. Sie haben in Ihrem Buch, damit würde ich jetzt gerne schließen, Sie haben ein schönes Nachwort geschrieben, in dem Sie eben sagen, dass Sie eben kein Politikwissenschaftler sind, und es endet mit den Sätzen, dieses Buch verlässt sich, und ich würde jetzt eben hier sagen, dieser Podcast verlässt sich, oder dieses Gespräch, zumindest was mich betrifft, verlässt sich auf eigene Anschauungen, das eigene Denkvermögen und vor allem auf das Gespräch mit anderen Nicht-Fachleuten. Das ist riskant. Aber das gilt für die hier vorgetragene Idee direkt partizipatorischer Demokratie ebenso wie für das Leben überhaupt. Und ich dachte mir, das ist ein wunderbares Schlusswort, und es ist ja von Ihnen, selbst wenn ich es vortrage, weil ich denke, genau das war es. Es war ein Gedankenaustausch. Ich fand ihn total spannend und auch noch konstruktiv, womit ich jetzt so in der Form nicht gerechnet hatte. Ich danke Ihnen, Herr Professor Sommer, ganz, ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, mit mir über Demokratie zu sprechen.
Ich danke Ihnen, Herr Rirk. Es war ein Vergnügen und eine intellektuell-politische Bereicherung.
So, dann hoffen wir, dass das auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer so sehen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.